Moin, moin, liebe Hörer, da sind wir wieder mit einer weiteren Folge 2 aus 11 der Tiefgaragentalk. Wir wünschen euch viel Spaß. So, liebe Hörer, wir sind heute wieder zu dritt hier. Jens ist nicht alleine. Jens hat wieder ein...
Moritz ist wieder dabei.
Genau. Taschenwärmer.
Ja, Taschenwärmer. Ich will mal übrigens, was ist das Nummer 203 Podcast? Nee, 202. Ich fange mal an mit einem Satz. Den hat letzte Woche jemand unter den Mercedes 300e E4-Matic geschrieben. Zwar hat er geschrieben, schon verrückt, dass die Autoindustrie seit dieser Zeit überhaupt weitergemacht hat, neue Autos zu entwickeln. Man hätte auch sagen können, gut, jetzt haben wir es.
Ja, den Post habe ich auch gelesen. Ne?
Fand ich mega, den Spruch. Ist tatsächlich das Gefühl, was sich einstellt, wenn man so ein 124er 300 TE mal fährt. Man fragt sich, ja, und was kam danach? Klar, jetzt irgendwelche Komfort-Extras, also keine Ahnung, irgendwelcher Schnickschnack, aber das Auto kann ja alles. Es ist leise, schnell, komfortabel, hat Allradantrieb.
Der so komplex gelöst ist, komplexer ging es gar nicht. Also wer sich ein bisschen damit auskennt und weiß, welche Allradantriebe es damals von den verschiedenen Herstellern gab. Mercedes hat dann irgendwann gesagt, okay, wir machen auch Allradantrieb, aber wir machen das anders als alle anderen.
Ja.
Und wenn man sich die Komplexität dahinter anguckt, ist das Wahnsinn. Ist super gut gedacht, funktioniert auch super gut. Ich kann mich auch an Lehrgänge erinnern von vor 20 Jahren, in denen wir dann Situationen aufgebaut haben, wo man gemerkt hat, dass der 4-Matic-Antrieb, der dann übrigens vor 20 Jahren schon anders war als jetzt natürlich hier beim 124er, aber dass er eben in bestimmten Situationen überlegen war. Bin mir sicher, der Versuchsaufbau war bei anderen Herstellern anders und dann konnten die zeigen, dass der Audi überlegen war beispielsweise.
Ja,
das ist auch klar. Aber man hat halt so die Nachteile herausstellen können. Nichtsdestotrotz, du hast halt recht, das ist auch wieder so eine Art eierlegende Wollmilchsau. Und das geht eigentlich in die Richtung, als ich hierher gefahren bin, habe ich das so überlegt, gerade was so neue Autos angeht. Ich weiß nicht, wie weit du dich noch damit beschäftigst, was jetzt so für neue Modelle rauskommen, beziehungsweise auch so Motorisierung oder Varianten.
Du immer, ich kaufe jede Automotoren-Sport und lese die auch.
Ja, ich bin
und bin auch immer wieder gelangweilt.
Siehst du, und bei mir ist es dadurch entstanden, weil ich habe hier von dem Linus ein ganz tolles Paket bekommen. Sein Großvater ist verstorben und er hatte mich dann angeschrieben, ob ich ein paar Preislisten und Prospekte haben möchte, die er noch so gefunden hat. Er würde die sonst wegschmeißen. Da habe ich gesagt, um Gottes Willen nicht wegschmeißen, gerne zu mir. Da sind ganz, ganz tolle Sachen dabei. Auf jeden Fall ganz, ganz lieben Dank dafür. Und unter anderem sind da zum Beispiel Prospekte dabei von Strich-8er und dann aber nicht ein Prospekt, wo alle Motorisierungen drin sind, sondern für die verschiedenen Motorisierungen ein Prospekt, der die besonderen Charakteristika eines 250 oder eines 200 dann herausstellt. Dieses, und das kennen wir ja, diese besondere Charakteristik von bestimmten Motorkombinationen in Verbindung eben auch mit bestimmten, ich sag jetzt mal, Getriebekombinationen, die es immer so gab, Viergang, Fünfgang, Automatik, das war alles etwas sehr Unterschiedliches und heute ist es ja so, es kommt ein Auto, da gibt es in der Regel einen Motor, den gibt es dann in verschiedenen Leistungsstufen, eben logischerweise durch das Thema Software und ja, und die sind alle auch gleich, weil klar, möglichst wenig Hubraum, möglichst wenig Verbrauch und eben dann in Zukunft alles, ich sag mal, elektrifiziert. Da sind diese Unterschiede gar nicht mehr so rauszuarbeiten. Die Autos sehen auch immer mehr, ich sag jetzt mal, sehr, ich will gar nicht sagen gleich aus, aber natürlich haben die alle vorne keinen Grill mehr, sondern sind vorne geschlossen. Natürlich sehen die von innen alle aus wie ein Flugzeug und alles ist digital. Aber ich weiß nicht, also ich... Ja, so richtig, dass es mich das so richtig anmacht oder dass ich das Gefühl habe, dass das irgendwie doch alles viel, viel besser ist und erstrebenswert ist. Ich sag das mal mit deinen Worten. Häufig dann doch eine Antwort auf eine Frage, die keiner gestellt hat.
Das ist so.
Und ich musste diesen Post so kommentieren, weil irgendwo gab es doch diese Geschichte, eine Studie beweist, Touchscreen ist gefährlicher als Handy am Steuer.
Ja.
Wo ich nur dachte, Okay, also die Studie weiß ich nicht, ob die notwendig gewesen wäre. Nee, man braucht nur so ein Auto zu fahren.
Genau, weiß man also das, ne? Da habe ich auch, in der Studie, okay, alles klar, also so ein Quatsch.
Ne? Ja, naja, gut, was halt...
Haben wir schon mal drüber gesprochen, sehe ich der Touchscreen und die ganzen Touchflächen im Auto auch. Touch am Lenkrad, Touch hier, Touch da.
Ja, und man kann ja, genau, also und man kann ja, es gibt ja viele Möglichkeiten der Bedienung und häufig wird außer Acht gelassen, dass natürlich die Fahrzeuge mit dem Touchscreen in der Regel auch eine sehr gut funktionierende Sprachbedienung haben. Nur es geht ja nichts darüber, über eine haptische Rückmeldung einer Taste, die man drückt, ja. Und
ja. VW hat da jetzt ja zurückgerudert irgendwie beim digitalen Facelift im Golf. Ist mit Mercedes rudern die auch zurück oder wird es nach vorne getrieben?
Also das würde ich nicht sagen. Ich bin aber auch, was das angeht, es ist nicht so, dass ich das Gefühl habe, dass wir von der Bedienung her katastrophal schlechter werden, sondern es sind so Weiterentwicklungen und wir bieten in der Regel immer noch diese, ich sag mal, Doppelbedienung an, dass du eben nicht über das Touchscreen gehen musst, sondern eben auch am Lenkrad die Möglichkeiten hast. Aber ich will es trotzdem betonen, wie oft habe ich das, weil da ja eine Software hintersteht, wie oft habe ich das, ich setze mich in mein Auto und ich drücke eine Taste und es passiert nichts. Warum nicht? Weil das System im Hintergrund noch nicht hochgefahren ist. Das dauert ja ein paar Sekunden. Ich bin ja jemand, ich setze mich ins Auto rein. Ihr kennt das vielleicht alle, die ein modernes Auto haben. Ich setze mich rein, ich drücke meinen Startknopf, dann drücke ich vielleicht den Regler auf von Komfort auf Sport, weil ich halt möchte, dass der Plug-in-Hybrid, der Motor anläuft. Und das alles braucht einen Moment, um hochzufahren. Es sind halt Tasten, aber dahinter ist eben doch ein, ich sag mal, Computer. Und das ist... Häufig führt das halt zu so einem genervigen Bediene, so dass man eben eine Taste dreimal drückt, bis sie funktioniert. Ja, das ist halt bei den Autos anders gewesen. Und ein Kollege von mir, der viel, viel jünger ist als ich, der jetzt von mir meinen 124er kauft, der beschrieb mir das neulich und sagte, ich finde das total cool, dass der keine Funkfernbedienung hat und dass man da einen Schlüssel nehmen muss, um das Auto aufzuschließen. Weil für den ist das... Schlüssel, um Auto aufzuschließen, ist ja wirklich seit 20 Jahren irgendwie vorbei, ne? Nee, ja. Länger, oder? Ja. Also irgendwann kam das, ne? Ist vorbei. Ja. Und wie schön ist das, dieses Gefühl, du steckst deine Schlüssel rein, du weißt genau, wie sich das beim 124er anfühlt. Du, dieses Weiche über einen Punkt hinweg und dann merkst du, wie so langsam die Zentralverriegelung so flupp, flupp, flupp aufgeht. Ist ja bei jedem Auto auch ein bisschen unterschiedlich. Cooles Gefühl. Und all diese Dinge, die ja häufig in diesen Videos auch bei Instagram festgehalten werden, wo du dann siehst, drückst die Taste und hörst eine Rückmeldung und so. Ist halt in Zukunft oder jetzt in der Gegenwart eigentlich schon komplett weg. Und ja, ich weiß, also ich brauche den Kommentar brauchen wir jetzt nicht. Natürlich ist das günstiger, wenn man keine echten Tasten hat, sondern ein Touchscreen, weil das ist natürlich eine Fläche und dahinter eben auch nur eine Software, die ja sowieso notwendig ist. Deshalb, wir beschäftigen uns weiterhin hier ein bisschen mit mechanischen Autos und mit Fahrzeugen, die durchaus alle ihr ganz eigenes Geräusch haben. Nicht nur vom Motor, sondern eben auch von, keine Ahnung, Tür und so weiter. Mache ich hier übrigens, wenn ich hierher komme zu Jens, ist immer eine der ersten Dinge, ist, ich nehme Kontakt auf zu den neuen Fahrzeugen, die hier sind. Das heißt, ich gucke sie mir an, ich gehe da einmal rum, ich setze mich meistens rein, ich rieche einmal und dann weiß man eben, so war das nämlich damals. So hat so ein Golf 1 gerochen. Der hat einen ganz eigenen Geruch. Und beim 124er sowieso, das ist für mich dann immer schon so familiär. Und heute habe ich das mal gemacht, mich nochmal intensiv mit dem Volvo Amazon auseinandergesetzt, weil ich den komischerweise, das Auto hat für mich so einen mega Reiz, weil es ist gefühlt, ein Auto, was so alt wie möglich ist, aber so normal und gut und alltagstauglich, wie es nur geht. Ich finde, dieses Auto ist für damalige Verhältnisse unglaublich weit gewesen. Und wenn man halt so guckt, was es da gab in den 60ern, ja, also sicherlich würde ich da auch einige Mercedes finden, die ich super toll finde, auf jeden Fall im Vergleich auch dazu. Aber der Volvo Amazon kommt für mich gleich hinterher. Und er soll sich, ich bin ihn noch nie gefahren, ja nach wie vor einfach auch gut fahren, ne? Also... Du kannst das besser beurteilen.
Fährt sich super eine Amazone, finde ich.
Ja.
Eine Amazone ist so aus diesen, die hatte in den 60er Jahren hat es ja den Puckel-Volvo, die Amazone und den 1800er, das Coupé. Mhm. Und die Amazone ist das bestfahrendste Auto davon, für mich. Also der Puckel fährt auch gut, weil er so leichtfüßig ist. Der wiegt dann nochmal 100 Kilo weniger. aber das ist so die Ergonomie der 50er Jahre. Das Lenkrad ist ja relativ nah an der Brust. Mhm. Also du sitzt da irgendwie und die Amazone passt einfach. Du setzt dich rein, fährst. Und das passt mit dem Fahrwerk, die hat ausreichend Leistung. Meistens haben wir eh Doppelvergaser drauf und dann um 100 PS. Und das ist ein super Auto. Also ich bin totaler Amazon-Fan. Was ich nie verstanden habe, der 1800er fährt sich nicht so gut. Aber ich weiß nicht, woran das liegt. Also irgendwie ist es vielleicht die Geometrie der Lenkung oder wie man da drin sitzt. Ganz merkwürdig. Also ein Amazon fährt sich besser.
Okay.
Und Volvo ist ja auch auch mit der Amazone Rennen gefahren, mit einem 1800er nicht.
Ja.
Wie bei Mercedes, die Heckflosse ist Rennen gefahren,
ja.
Die Coupés nicht.
Richtig.
Ne? Weil die Coupés schwerer waren. Ne?
Ja.
Und ich bin großer Amazon-Fan, ich finde es super.
Und ich finde das total schön, das habe ich eben so im Detail gesehen. Also das Armaturenbrett ist einfach so eine, ja, wie soll ich sagen, so eine Skulptur, die fortgeführt wird in die Tür.
Genau.
Also in der Tür
so
ist
ein Stück rein.
Ja, so ein Halbrund rein. Also total Liebe zu dem Detail, finde ich.
Ja.
Und also ich fühle mich da so auf Anhieb total wohl. Und trotzdem, wenn ich das sehe, denke ich, okay, da kannst du dich reinsetzen. Und dadurch, dass die Technik ja sehr zuverlässig ist bei den Autos, damit kannst du überall hinfahren.
Ja, also, kannst überall mit hinfahren und auch... ist eine Amazone für überschaubares Geld am Leben zu erhalten, wenn die im guten Zustand ist, weil auch die Teile, die Verbrauchsteile sind relativ günstig. Und irgendwie bei Scandix kaufst du heute die Teile in der Regel in Deutschland, hast dann mal oft sogar noch die Wahl zwischen Originalteil, wenn es das noch gibt, oder Nachbauteil. Und die Teile sind nicht teuer, also das ist echt überschaubar.
Und
das Auto war aber neu teuer. Ne? Wir haben ja hier die alten Kataloge von Gunnar.
Ja.
Wenn du so durchguckst, also war neu so teuer wie ein Mercedes halt auch.
Ja, ja. Ja, ja, das, okay, dann das erklärt aber eben auch diesen Qualitätsanspruch. Und was man bei dem Auto halt noch merkt, finde ich, natürlich war das Blech früher irgendwie dicker. Bei dem Auto ist es so, wenn du dagegen klopfst, ja, also wirklich nur knock, knock, hast du das Gefühl, okay, das ist irgendwie 2 Millimeter mehr Blech. So, ist
ja,
es natürlich
aber ich glaube,
das
ist es nicht, ne? Genau.
Ja, ist es natürlich nicht. Ich glaube, das sind eher die starken Rundungen, die dazu führen.
Die dann zu einer Spannung führen.
Genau.
Und das Ding wiegt ja keine Tonnen, sondern ich glaube, eine Amazone wiegt irgendwie 1100 Kilo oder so, ja, vollgetankt.
Perfekt, ja. Perfekt. Super, super schön. Ja, von daher, das ist, manchmal verliebt man sich so auf den zweiten Blick in ein Auto, wenn man sich die Details anguckt und sich damit auseinandersetzt. Und ich glaube, das ist einfach eine sehr, sehr, sehr dankbare Wahl, wenn man Lust hat auf ein Auto, was über 50 Jahre alt ist. Das darf man nicht vergessen. Ist ja, ja, ne? Ja, also ja. Ist über 50 Jahre alt. Ne?
Ja gut, aber das hier ist eine ganz spät, ist ja schon ein Modelljahr 70.
Mhm.
Das war auch das letzte Modelljahr, da war dann Schluss.
Und trotzdem, ne? 53 Jahre alt.
Ja, 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 klar, natürlich. Ja. Also Amazone kam ja 1959 auf den Markt.
Ja, Wahnsinn.
So, Wahnsinn. Also, ne?
Ja, ich bin ja heute eher gefahren, jetzt ist es hier zum Glück am Tauen. Heute Nacht hat es hier ziemlich stark geschneit, gestern auch schon. Und dann habe ich Jens gestern ein Bild geschickt. Ich bin also gestern irgendwie bei blöden Wetterungsverhältnissen von Hamburg nach Bremen gefahren, saß dann in meinem Büro, sprach irgendwie mit einem Mitarbeiter von mir und während ich mit ihm spreche, gucke ich raus und denke nur, warte mal ganz kurz. Und habe mein Handy rausgeholt und 2 Bilder gemacht und Jens geschickt. Und Jens antwortete, was?
Reliant Robin.
Ein Reliant Robin. Also ein Auto, was man, wenn Schnee liegt, am allerwenigsten in Deutschland vermuten würde, kommt plötzlich einer um die Ecke mit einem Reliant Robin, mit so einem Dreirad. Wahnsinn, in Gelb. Also ich weiß nicht, was die Leute dann reitet, aber ich finde es auf jeden Fall extrem cool, sich mit so einem Auto...
Siehst du ja eh schon gar nicht, so ein Auto.
Genau. Also im Sommer kannst du danach suchen, aber im Winter bei Schnee plötzlich in Deutschland ein Reliant Robin.
Cool.
Ja, cooles Ding. Also auf jeden Fall auch, sah zumindest von Weitem wirklich gut aus. So gut wie ein Auto aussehen kann, wenn es durch Schnee fährt. Ja. Deshalb, ich habe noch mal eine Bitte an die Hörer, insbesondere die aus dem Hamburger Raum. Vielleicht kann Jens mir da auch gleich noch einen Tipp geben. So wie es aussieht, kommt nächste Woche Mario, weil er ein paar Bilder macht von der Corvette und von mir für sein Buch. Und das ist die letzte Story, damit ist das Buch dann auch quasi geschlossen. Und wir wollten das eigentlich dieses Wochenende machen. Jetzt ist das aufgrund des Wetters ein bisschen, hat es nicht geklappt. Und wir hatten als Kulisse, hatte ich vorgeschlagen, weil ich da einen Draht zu habe, den Heidepark. Das funktioniert aber jetzt nicht. Wäre nämlich ganz witzig gewesen, weil die ja diese Freiheitsstatue da drin haben und so. Da könnte man ein paar gute Bilder machen. Falls jemand einen Tipp hat für eine gute Kulisse in Hamburg, die man nutzen kann und die nicht Kiez ist, weil es gibt schon eine Story mit einer alten C3 in Gold im Kiez, auf dem Kiez und die passt auch deutlich besser hin. Falls ihr da Ideen habt oder einen Geheimtipp, schreibt mich bitte an. Dann kann ich das vielleicht nächste Woche gleich umsetzen, damit ein paar schöne Bilder draus werden. Ja, genau.
Ich würde in irgend so ein kleines Industriegebiet in Norderstedt oder so fahren.
Ja.
Ja, wo so Fabrikhallen und so ein paar ältere Gebäude sind, so.
Ja, ja, wäre eine Variante, ja.
Und dann dieses moderne Auto in diesem leuchtenden Blau, in diesem grauen, in so einem grauen Umfeld da.
Ja, ja, stimmt.
Ich finde Heidepark finde ich gar nicht so los. Ich finde das zu viel Gag. Das ist ein Gag zu viel. Das Auto ist auch schon ein Gag.
Ja, 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 ja. Also ja, ich muss gestehen, ich war jetzt auch ewig nicht im Heidepark. So. Und ich weiß auch nicht, ob diese Holzachterbahn, die es da gibt und so, ob das noch als gute Kulisse taugt oder nicht. Ich war einfach ewig nicht da. Ich war bestimmt über 20 Jahre nicht da. Auch wenn jeder mal sagt, wenn ich aus Soltau komme, ja, dann warst du bestimmt oft im Heidepark. Ich glaube, keiner war seltener dort als ich, aber gut.
Na gut, ja. Du hast ja an der Tankstelle gewohnt, die Autos angeguckt.
So sieht's aus. Ja. Ich habe mir die Autos angeguckt. Nicht selten habe ich mich bei gutem Wetter an einem Samstagvormittag auf eine Bank gesetzt, die direkt an der Hauptstraße war,
ja,
und habe geguckt, übrigens, was es da gibt.
Die neue Motor Classic hatte ich im Briefkasten.
Das ich auch.
Ausgabe April. Mhm. Was mich da besonders, also das ist eine schöne Mischung diesmal, muss ich sagen. Also ein bisschen schön durcheinander, obwohl natürlich die üblichen Verdächtigen.
Die Headline ist eigentlich immer Mainstream.
Ja, ne? Pagode, E-Type und 911. Ich weiß nicht, wie oft ich das schon gelesen habe. Aber welche Story mir da besonders gefallen hat, ist die von dem TR5, den der Herr Dorscheid aus 90% New Old Stock Teilen zusammengebaut hat.
Ach, wie cool.
Also der hat sich einen TR5 neu bauen wollen sozusagen. Und das Ziel war, so nah wie es geht, an diesen 1968er Auslieferungsstandard zu kommen.
Okay.
Um,
ah, okay, also auch nicht besser.
Nee, nicht besser.
Okay.
Und total spannend, was er für Teile gefunden hat oder auch New Old Stock schon hatte, weil so viel, ich weiß, dass Dorscheid auch irgendwie, haben die nicht eine, so, so glaube ich, Triumph und Engländer-Teile, mhm, hat Engländer-Händler und Werkstatt.
Mhm. Okay.
Und unglaublich, er hat die ganzen Verpackungen dann auch aufgehoben jetzt von den Teilen, so als Dokumentation. Mhm. Und wie cool diese alten Verpackungen aussehen, die dann halt auch schon seit 45 Jahren irgendeinem Regal lagen,
ja,
so original.
Ja. Und wahrscheinlich schon, ich sag mal, 15 Mal den Lagerort gewechselt haben.
Ja, genau, weißt richtig, so. Genau. Aber total cool, er hat es tatsächlich hingekriegt und hat aus 90% original New Old Stock Teilen Auto gebaut.
Oh Mann, ey, ja. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt, das darf ich erzählen. Bei uns ist es ja normal, dass Teile, die nicht, also die über einen bestimmten Zeitraum nicht verkauft werden,
entsorgt werden.
Ja.
Wie bei Amazon.
Ja.
Ja, haben doch alle gemacht, alle Hersteller früher.
Ja.
Man muss überlegen, Porsche hat das Teilelager aufgelöst. Und die Firma Freisinger hat mal eben die Teile alle aufgekauft damals. Und heute gucken alle in die Röhre, weil bei Freisinger liegen die Teile jetzt.
Mhm. Ja,
der kann natürlich die Preise
diktieren. Der schreibt da dran so, der würfelt die Preise.
Der würfelt die wirklich. Ich habe da mal vor Jahren hier diese Hörnchen für die Stoßstange bestellen wollen, die noch bis zum frühen SC drauf waren. Und er hat die halt im Lager liegen, ne? So, Punkt. Und
tja,
das teilt er denen auch mit seiner Preisvorstellung.
Tja. Ne? Ja, ist aber gut. Ist
auch legitim, finde ich, ehrlich gesagt.
Ja. Findest du es nicht? Ich glaube, da gibt es ganz viele Hörer von uns, die in einem Spezialgebiet Bescheid wissen und uns auch genau sagen können, wer welche Teile wie wo hat, weil ich merke das auch, die zum Beispiel die 500er-Teile für den 124er, die nur selten geworden sind, die liegen auch alle bei den Besitzern in den Garagen und in den Kellern. Ne? Weil vor 10 Jahren konntest du die noch einigermaßen günstig kaufen. Wenn du ein bisschen Lagerfläche hattest, hast du es halt hingelegt. Vielleicht brauche ich es mal. Jetzt zucken halt alle, weil sie überlegen, behalte ich es jetzt, weil ich es mal brauchen könnte, oder verkaufe ich es jetzt, weil es gutes Geld ist.
Ja.
Und immer dann, wenn was auftaucht, dann echt für Preise, wo du sagst, ey Leute, boah, ey, so
geht das ja nicht. Ja, aber das ist das Thema, haben wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, oder? Was mir verleiten würde, so ein Auto zu bewegen.
Mhm.
Wenn du so ein 500e hast und du weißt, dir fliegt ein Stein in die Streuscheibe,
mhm,
und du kannst sie einfach nicht kaufen,
mhm,
und wenn du sie irgendwo findest, zahlst du dann für so eine Streuscheibe irgendwie ein paar tausend Euro, dann ist das nicht mehr lustig.
Ja, und jetzt kommt der Witz. Ich glaube, die Preise sind natürlich auch ein Stück weit davon getrieben, dass ein Steinschlag im Scheinwerfer ist ein Teilkaskoschaden. You know what I mean.
Ja, ja.
Das heißt, du kannst das Ding abwickeln und kannst deiner Versicherung sagen, Streuscheiben 500, da kosten halt nun mal 1.500 Euro pro Stück.
Ja.
So, es ist trotzdem alles wild. Also diese ganze Geschichte ist wild. Und
Ich finde halt, ja, dass da leiden diese, also das ist ein ganz tolles Auto, ein 500e, aber auch der leidet jetzt darunter, ja, dass ich in Anführungsstrichen Verbrauchsteile nicht kaufen kann. Dann kann, ja, ich das Auto auch nicht benutzen.
Ja.
So, ne?
Ja.
Schlimm.
Ja, das stimmt. Aber ich bin gespannt, ob das, ja, wir alle warten ja darauf und deshalb verkauft der ein oder andere seine Streuschreiben ja auch. Alle warten darauf, dass es da mal wieder welche nachproduziert werden. Aber das sind so geringe Mengen und dadurch, dass die relativ aufwendig sind, weil die ja verchromt sind innen und eine andere Scheibe haben als normale 124er.
Kann man nicht umbauen, ja, auf Doppelscheinwerfer?
Ja, ne?
Doppelrund?
Doppelrund, ja.
Ach wo, schlecht. Hier, W124. Gestern war ich bei MF Motors, weil der Hartke F1 angeliefert worden ist.
Ja, ich habe das Bild gesehen.
Was ein geiles Auto. Und es ist so strange. Also der hat der Autokind da angeliefert und der Tom fährt ihn dann vom Hänger und du stehst da und siehst eine Mercedes-Limousine und hörst einen 635 CSI-Motor.
Mhm.
So,
mhm.
Ja. Mhm. Und du siehst das und hörst das. Und es passt nicht zusammen.
Genau, ja, ja.
Das ist, es ist so, ja, es ist irgendwie so, du guckst da drauf und sagst, nein, wo kommt der, nein, das überfordert jeden Automobilliebhaber, das Ding. Und das macht's aus, das ist cool. Und wir haben uns ein bisschen dann, wenn man die Haube ganz aufgestellt, kannst du ja schön bei Mercedes 90 Grad hochstellen. Und Andreas und René, wir haben ein bisschen geguckt, so wie der Umbau, was sie da, also das, echt aufwendig umgebaut und gut. Also es ist ein sauberer Umbau.
Ja, und man darf jetzt nochmal, man darf eins nicht vergessen. Also heute kann man vieles herstellen. Also man kann auch vieles adaptieren. Damals war es ehrlich gesagt dann doch ein bisschen schwieriger. Also das Entscheidende ist ja, so ein Motor dann eben auch auf die Motorlagerplätze zu adaptieren, die eigentlich der Motor hat, der da sonst drin ist. Ja. Ist ja eine ganz andere Geschichte. Ja. Das heißt, du musst Dinge bauen. Und da brauchst du Menschen, die einen gewissen Sachverstand haben. Und machen wir uns nichts vor, ein normaler Motor in einem 124er hat hydraulische Motorlager. Also das wissen auch die meisten nicht. Das sind hydraulische Lager, die fast ewig halten, die dafür sorgen, dass der Motor so stark wie nur möglich entkoppelt ist von der Karosserie. So, ob der die hat, weiß ich nicht. Also ich glaube, da spürst du schon ein bisschen mehr.
Weiß ich auch nicht.
Ja.
Ja. Nee, auch wie zum Beispiel da, wo sonst die Batterie sitzt, da sitzt ja das ABS jetzt. Ne?
Ja.
So, also diese Umbauten auch alle. Das ist alles so gemacht, wenn du das anguckst und du dich nicht auskennst, dann würdest du nicht drauf kommen, dass das umgebaut ist. So, ne?
Ja, ja.
Und der Innenraum ist so strange, wenn du da drin sitzt. Diese nackte Mittelkonsole, also wo oben ja keine Schalter drin sind, weil er keine Extras hat. Und dann ist es aber, das Holz ist ja ein anderes, das ist ja irgendwie so ein Vogelaugen, Ahorn oder sowas, keine Ahnung.
Ach ja, stimmt, da war ja ein besonderes Holz drin.
Hier, ne? Ist ein besonderes Holz drin.
Ja, stimmt.
Und, aber sonst nackte Kuh eigentlich und dann dieses BMW-Lenkrad. Und ich glaube auch, die Instrumente, die Skala geht ja bis 300, das sieht auch nicht aus wie die Mercedes-Typografie. Ich glaube, die Typografie ist eine andere. Ich glaube, das ist eine BMW-Typografie, ich bin mir nicht ganz sicher.
Ja, ich muss ja also nochmal genau drauf gucken.
Das ganze Auto ist, und davon lebt es auch, strange.
Ja, ja, da musst du dann, also wenn er richtig cool unterwegs war, dann hat er auch die Farbe der Beleuchtung von Amber auf so leicht rötlich. Verändert,
ich über glaub, BMW. Das hat er nicht.
Aber wo du das gerade sagst, diese Geschichte mit einem Auto, du siehst ein Auto und der Klang passt nicht dazu. Weißt du, was mir aufgefallen ist? Ich weiß nicht, ob du damit angefangen hast, das zu gucken. Also wir haben ja über die Serie letzte Woche gesprochen, Luden,
auf Amazon Prime. Hab ich geguckt.
Also ich habe die ersten zwei Folgen geguckt und ich muss auch gestehen, ich hatte dann schon nicht mehr den Reiz, viel mehr zu sehen, weil, also erstens ist es nicht so, wie ich das erwartet habe. Das ist aber nicht schlimm, weil es ist eine Betrachtungsweise, die sicherlich gut und realistisch ist, aber eben nicht so, dass sie mich 100% unterhält.
Es ist nicht glorifizierend.
Und ja, wobei das wollte ich auch nicht. Aber was mich tierisch genervt hat oder tierisch nervt bei der Serie ist, wenn du die Augen zumachst, denkst du, dass du einen Werner-Film guckst, weil die haben diesen, in Anführungsstrichen, sie meinen damit eigentlich, dass das die Hamburger Mundart ist, die sie da haben. Das ist zu doll, was sie da machen. Also der Protagonist, der Hauptdarsteller, so wie er spricht, sorry. Und dann versuchen sie permanent jede zwei, drei Minuten soll irgendein Begriff kommen, den man so benutzt hat, so wie Bagaluten und sowas. Ne? So. Ja, immer wird so ein Ding eingestreut. Ja? Als wenn die so ein 5 Seiten vollgeschrieben haben mit Begriffen und die müssen wir irgendwo unterbringen. Also ich muss gestehen, mich hat das Ding nicht geflasht.
Ding dong.
Ding dong.
Jetzt gehen wir zur Tür.
Der Porsche abgeholt bestimmt.
Meinst
du? Ja. Ich wollte den erst um. So, wieder jemand glücklich gemacht, Jens.
Genau, der 993 wurde gerade abgeholt. Ich werde ihn heute nicht gefahren, weil es draußen gesalzen ist alles. Aber Frank meint, der kam ja aus den USA, aus Salt Lake City und hat vorher vom Salz gesehen. Das ist natürlich Quatsch, kam nicht aus Salt Lake City.
Ja, ich muss mir auch überlegen, wie ich es mache. Ich habe nämlich mein Auto gestern...
Hey, jemand glücklich gemacht. Ich glaube, ich weiß nicht, wie alt der Käufer ist, aber der ist noch relativ jung, ne?
Ja.
Also...
Ja, nochmal, es ist, ohne dass das despektierlich gemeint ist, der passt perfekt in dieses Auto.
Ja, es passt
alles. So, es passt perfekt in den 903 Cabrio, passt da gut rein. Ja. Ich muss mein Auto auch morgen früh abholen. Ich habe das nämlich gestern, war es gestern? Heute ist Samstag? Gestern? Ja, gestern. Gestern habe ich das nach Bad Oldesloe gebracht zu Max, Maximal Care, der bei dem Auto jetzt eine Keramikversiegelung macht.
Bei welchem?
Bei der Corvette, bei der neuen.
Ah, okay.
Und ich wollte das unbedingt von Anfang an haben, weil wenn man sich den Lack anguckt, wie bei ganz vielen Neuwagen, also auch da, man darf da gar nicht mehr so genau hingucken, egal welche Marke, das ist nie perfekt.
Nee, weil da wird ja überall gespart. Jeder Liter Lack wird gespart und es ist so dünn, wie es geht. Und die Texturen von den Lacken heute, das sieht manchmal so billig aus. Da würdest du, wenn ich hier ein altes Auto habe, was so lackiert wäre, würdest du sagen, ey, komm, das würde ich nochmal machen.
Ja, das also im Detail, ich habe tatsächlich auch Bilder gesehen so von anderen. Ich habe bei mir, um ehrlich zu sein, gar nicht so 100% genau nachgeguckt, weil ich halt wusste, der Wagen wird keramikversiegelt und vor der Keramikversiegelung wird der tatsächlich nochmal anpoliert. Und zwar so, dass du eben diese Unreinheiten, die du im Klarlack hast, also sprich so...
Verstehe.
Ja, so kleine Lackeinschlüsse, die werden tatsächlich rauspoliert. Und erst dann eben die Keramikversiegelung drauf. Und da habe ich halt dann mit dem Max gesprochen, weil ich den schon länger kenne und seine Arbeit schon oft gesehen habe. Und das ist Vertrauenssache. Ne? Also wenn du ein neues Auto jemandem gibst, der quasi ein bisschen vom Klarlack
Material von deinem Auto runterholt.
Genau. Dann ist das so ein Ding, wo du sagst, okay, wäre schon gut, wenn das einer ist, der weiß, was er da tut.
Dann kommt ein Anruf, sorry, Frank, ist halt doch nur eine Corvette, ich bin durch.
Ja, genau. Ja, mal gucken, welche Farbe er da drunter hat. Vielleicht ist das ja cool.
Ist ja Plastik, oder?
So ein Primer.
Ist doch Plastik, oder?
So Primer, genau. Plastik? Ist ja Plastik, ja.
Schwarz, Plastik schwarz, wie eine Mülltonne.
Ja, ich glaube, schwarz ist, schwarzer, nee, pass auf, jetzt kommt's. Kunststoff ist ja nicht... nur weil das mit Öl hergestellt ist, schwarz, sondern wie du ja weißt, wo man das übrigens am allerbesten sehen kann, welches Auto hatte als erstes Kunststoffstoßstangen? Und die haben so eine Farbe, bei der du denkst, war das damals wirklich so?
Kunststoffstoßstangen?
Ja, also das ist bestimmt nicht das erste Auto mit Kunststoffstoßstangen, aber es ist ein Auto, bei dem das sehr bewusst wird und die sind in so einem ganz komischen Grau. R5. Der R5, die sind, du denkst, die sind... entweder schlecht lackiert, die sind gar nicht lackiert, sondern die sind Kunststoff und das ist so ein richtig komisches Grau.
Ja, weil ich ja, okay, lassen wir es. Ja. Genau, der Porsche war schwarz und der Porsche, das war ja ein Cabriolet, das macht jetzt Platz fürs nächste Porsche Cabriolet, was jetzt kommt.
Boah.
Jetzt kommt ein 964 C2 in Wimbledon Grün Metallic, das ist so ein mittelhell Grün Metallic und Innenraum ist Porsche exklusiv komplett Mint. Vollleder Mint, Teppich Mint, Armaturenbrett Mint, alles Mint.
Mehr Porno geht nicht.
Und nee, das ist total geil, das Auto.
Ehrlich,
das ist so richtig 90s halt, ne?
Das ist so richtig 90s. Cool, dass wir drauf kommen, weil da habe ich gestern auch drüber gesprochen, kommen wir gleich zu. Und wenn du hattest mir ja vorhin erzählt, das Auto ist auf Mallorca zugelassen worden, beziehungsweise bestellt worden, glaube ich.
Ist da bestellt worden im PZ Mallorca. Er hat für 4 Wochen eine Mallorca-Zulassung gehabt und der gleiche Besitzer hat es dann in Deutschland umgemeldet.
Gut, aber vielleicht ist er trotzdem weiterhin auf Mallorca geblieben.
Nein, ist er nicht. Ist er nicht, weil die erste Inspektion war schon im Februar im Porsche-Zentrum Osnabrück dann. Der ist sofort nach Deutschland gekommen.
Okay, so könnte ich die Geschichte von meinem G-Modell auch erzählen, weil mein G-Modell ist immer von Mallorca nach Deutschland gefahren worden für die Inspektion.
Nee, ist der nicht hier. Der ist auch richtig dann gefahren worden. Er hat richtig Kilometer gemacht in den nächsten Jahren. Der war dann hier in Deutschland. Der ist ja
vielleicht
alles
ist er,
dann,
ja gut, vielleicht
ist ja alles, die Unterlagen sind ja komplett, also der ist so richtig dokumentiert, der hat einen ganzen Leitsordner von Unterlagen. Rechnungen, Inspektionsrechnungen, Checkheft, Boardmap, es ist alles lückenlos komplett da. Und was ich bestechend finde, der ist 115.000 Kilometer gelaufen, was ich bestechend finde, ist der Zustand der Innenausstattung. Weil bei so einer Sonderfarbe denkt man ja auch gut, zum Teil sind die Sachen ja auch damals schon in der Farbe passend lackiert worden. Das ist ja nicht durchgefärbtes Leder immer. Und zum Beispiel Lenkrad und Schaltknauf sehen immer noch perfekt aus. Da ist nichts abgerippelt, nichts kaputt.
Stimmt, das hast du zum Beispiel bei blauen Innenausstattungen von einem Porsche 944. Die ist die Lenkräder komplett abgegriffen. Ja. Das Blau ist einfach ab.
Ja, ja, genau. Ja,
hast recht.
Und das ist hier gar nicht. Also das Auto hat keine Beschädigung irgendwo, auch nicht im Leder. Oder du hast unten im Teppich so einen Schatten. Also übrigens lustig, die Teppiche sind ja auch Mint. Und der Porsche-Schriftzug in diesen mintfarbenen Teppichen ab Werk ist hellgelb.
Ja, okay. Also total geil. Ja, ja, also da muss es in den 90ern, was war das da, LSD oder?
Ja, 1193 ja. Hat man LSD, keine Ahnung.
Ja,
Es ist auf jeden Fall von der Farbwelt her strange. Eigentlich müsste man noch ein grünes Dach drauf machen.
Deshalb, Jens, die erste Frage, als ich das Auto gesehen habe, und die erste Frage, die ich Jens heute gestellt habe, ist: Ist das ein deutsches Auto? Weil die Farbkombination ist überhaupt nicht typisch für Deutschland. Sowas könnte man sich
vorstellen. Es ist ein deutsches Auto, weil es ein deutscher Besitzer sich so gekauft hat.
Ja, ja, ja.
Nee, könntest du dir vorstellen, Florida, ne?
Ja, das meine ich damit.
In Miami.
Ja, genau. Ja, ja, ja. Genau. Und es sieht wirklich wahnsinnig aus. Also, weil man hat auch diese Farbe, also dieses Wimbledon Green. Das kennt man irgendwie, weil man hat es vielleicht mal gesehen, aber es ist schon sehr, sehr selten.
Weil
aber
es auch so ein bisschen bonbonmäßig ist.
Genau, und aber die Innenausstattung eben auch. Also man würde ja schon sagen, wenn jemand sich seinen Porsche in Wimbledon Green bestellt, ist das ja schon mutig genug.
Nee, das Geile war,
auch noch
innen. Pass auf, das Geile, dieser Kontrast, von dem gleichen Besitzer bekomme ich noch einen Mercedes 280 SL. Ein W107er.
Der konservativer nicht sein kann.
Nee, nämlich der ist 904 dunkelblau Uni und mit dunkelblauem Innenraum, dunkelblauem Faltdach und dunkelblauem Hardtop. So, also so ganz. Und deshalb hatte er mich angerufen, der wäre zu verkaufen und sagte, ja, er hätte auch noch einen wimpelgrünen Porsche 964. Und wir haben aber nicht weiter drüber gesprochen, sondern ich sage nur, ja, dann, ich komme dann vorbei, weil wohnt in Elmshorn, müssen nicht beiden Autos zu mir kommen, guck mir das an. Und die sind so zwei Garagentore gewesen. Und dann, Mercedes, gucke ich mir an, so, ja, alles gut. Und dann macht er das andere Tor auf und fährt den Porsche raus. Und ich so, erstmal Cabriolet, dann die Innenausstattung und dann noch steht er auf 18 Zoll Outtake-Felgen. Das ist so eine, die sind relativ, ist so ein 5-Stern, aber so relativ
ganz langweiliges
Fünf-Stern-Design, ja. So ganz merkwürdig. Die sind aber schon 1995. Sieht man im Brief, sind die montiert worden mit H&R-Federn. Also
ja. Irgendwie 2 Zentimeter. Und warum? Es waren definitiv die größten Felgen, die du damals
montiert hast. In 18 Zoll 1995.
Genau. Und vor allem bei einem 964. Ja, man darf ja nicht vergessen, dann.
Ja, genau.
Also selbst ein
994. Und dann habe ich so erst habe ich gedacht, boah, ist das schlimm. Und umso länger ich mir das Auto angeguckt habe, ich habe es mir angeguckt, ist halt vom Zustand richtig, richtig gut. Also Top-Karosse. Und dann habe ich nur gedacht, irgendwie passen die Felgen ja auch zur Innenausstattung. So, ja, irgendwie war es plötzlich ein Gesamtkonzept.
Ja, okay.
Aber er hat, da es ein 1193 ist, er würde auf 17 Zoll Cup-Felgen stehen. Die gibt es ja, die kann man ja montieren wieder.
Bist du 100% sicher? Ja. Ich hätte gesagt 16.
Nein. Okay. 1193 ist 17 Zoll.
Okay.
Gab es zum Schluss 17 Zoll, also auch eingetragen, die Papiere.
Also du meinst, es gab es, aber es gab auch 16.
Es gab auch 16 mit so einem dünnen Streifen in der Mitte, genau,
richtig.
Okay. Aber er hatte ab Werk 17 Zoll Cup-Felgen, er hat auch Cup-Spiegel, gut, die waren am Ende auch immer drauf. Und hat das teuerste, das größte Radio damals, ein Blaupunktradio von, hat einen CD-Wechsler vorne drin auch.
Ja, ist das in Bremen oder was? Nee,
also nee dieses, das ist glaube ich, glaub,
ich sehe das
ich auch meine, hier. Das heißt Köln, ich bin mir nicht ganz sicher.
Ja,
okay. Hat zigtausend Knöpfe und
ja, ja, genau.
Ja, und hat vorne im Kofferraum in einer extra Tasche aus dem gleichen Teppichboden ist dann der CD-Wechsler drin. Ab Werk.
Was ich bestechend finde, ich weiß ja, wie die Porsche-Sitze sind. Der hat ja dieses Raffleder, also ganz weiche Leder auch, oder etwas weicheres Leder, nicht so gespannt. Und das sieht hervorragend aus. Also du kannst dem Auto, sorry, aber dem Auto kannst du hundertprozentig sehen, dass die Laufleistung zu dem Zustand innen passt.
Ja,
das kann
ja
nicht anders sein.
Nein,
ja?
ist ja, definitiv.
Ja, also ich will nur sagen,
du weißt, siehst ja oft Autos. Woran du es leider auch siehst, dass der sehr, sehr wenig gefahren wurde in den letzten Jahren, dass um das Lüfterradgehäuse angelaufen ist.
Ja.
Und das hast du immer bei den 911ern, wenn die nicht gefahren werden.
Okay.
Wenn die gefahren werden, das Lüfterrad sich immer gleichmäßig dreht in einem bestimmten, also auch regelmäßig, laufen die nicht an, die Gehäuse.
Okay.
Und das Gehäuse läuft an durchs Nichtbewegen, durch Nichtfahrende
okay.
Auto.
Okay.
Gut, das kann man, also der Motorraum, habe ich auch gesagt, boah, da könnte man so ein bisschen sauberer, könnte man den nochmal machen, ne? So. Vielleicht sollte man den Eisstrahlen, das Lüftergradgehäuse auch direkt
mit Eis. Offen gestanden, ja. Also das hat das Auto ja auch verdient. Ja. Hast du da schon eine Preisidee für?
Ja, 85.000 mit einem frischen Service.
Ja, okay. Gut, ist ein Einzelstück, ne?
Nee, es ist ein 964 C2 Handschalter.
Ja, ja, genau.
So, und es ist ein Cabriolet.
Wo sind die Preise?
Wo sind die Maschinen? Ja, du kannst auch 89 dran schreiben, finde ich. Das ist jetzt Lachs, also ich sehe den bei 85. Und den 107er, der ist auch komplett dokumentiert. Bordmappe, Scheckheft, alles dabei.
Ja.
Er ist dritter Hand.
Ja.
Zweitbesitzer war 1931 geboren. Auch geil. Der hat noch einen Leseberg, ist bei Leseberg ausgeliefert worden und hat ums Scheckheft nochmal eine eigene dünne Mappe, eine blaue, wo das Scheckheft
selber drin ist. Ja, diese Hülle, ich weiß, das ist die Leseberg-Hülle
von Scheckhefte. So eine ganz dünne.
Ja, ja,
aus blauem. Und dann steht unten drauf noch 2000 Hamburg 83.
Ja, ja, genau.
Also die ist schon so alt, da gab es noch keine anderen Postleitzahlen.
Ja. Ja, was ganz ulkig ist, ist tatsächlich, dass die beiden Autos ja vom gleichen Besitzer kommen und nahezu die gleiche Laufleistung haben.
Ja, ist genau. Und das ist ein Zufall, den Porsche, den hat er einem Freund abgekauft vor 2 Jahren, weil er nicht mehr fahren konnte, glaube ich. Also er ist auch Rentner und sagt, du, ich bewege die Autos gar nicht mehr. Er hat sich im Norden, im Ausland noch ein kleines Haus gekauft und hat ein Wohnmobil und sagt, du, ich komme gar nicht dazu, diesen beiden Autos mehr gerecht zu werden und deshalb sollen die gehen.
Ja. Ja,
der Mercedes, weiß ich nicht, Mitte, Ende 30, ne? So.
Oh, finde ich wenig. Aber gut.
Nee, weil der hat so 2, 3 Sachen, da wurde zum Beispiel mal die Reserveradwanne neu gemacht, die hat schon mal Rost gehabt.
Mhm, okay.
Und die hat man dann in einem leicht falschen Farbton lackiert. Die ist nicht in diesem ganz matten Grau, sondern das glänzt zu sehr. Siehst du so, du siehst halt, du machst das alles auf, nimmst das Rad raus und siehst sofort, da wurde dran gearbeitet.
Okay.
Ja, so. Das sind so ein paar Details, wo ich sage, ja, aber hätte man vielleicht, weißt du, der ist gut, aber in letzter Konsequenz hätte man ein paar Sachen besser machen können noch.
Okay.
Wobei der Innenraum ist bestechend gut vom Zustand, auch das blaue Leder. Das Armaturenbrett ist nicht gerissen.
Finde ich nämlich auch.
Also insgesamt ist es ein sehr gepflegtes Auto, aber, ach so, und er hat, wenn du vorne, es gibt doch diese Taschen, wenn du an der Stoßstange, wenn du die Haube aufmachst, hast du links und rechts so eine Tasche, wo es auf die Längsträger drauf geht. Und da war in einem auch Flugrost drin, dieser Träger. Ist kein Drama, aber das sind so, ja, wie soll ich sagen, das sind so Kleinigkeiten, die so ein Auto für mich.
Ja, ja, klar. Gut, ne? Da kann man halt dann, um was perfekt zu haben, muss man auch ein paar Euro ausgeben.
Genau.
Und dann
passt deshalb sehe ich den im Verkauf so bei Mitte, Ende 30.
Ja.
Und dann kriegt man aber ein 904, also das Auto sieht halt so hanseatisch elegant aus.
Ja, ja.
904, dunkelblau. Dunkelblaues Leder, dunkelblauer Innenraum, dunkelblaues Stoffdach.
Und Barockfelge drauf,
auch
perfekt, weil, also auch da, ne, bei 107er ist ja leider das Problem, gerade wenn das so 85er waren, dass man dazu geneigt hat, denen mal irgendwie eine andere Felge zu verpassen und so ein, zwei Dinge
hat
ein
bisschen
zu
jemand, verändern. Weil, wenn ich das in den Unterlagen richtig gesehen habe, hat der ab Werk Stahlfelgen mit Radkappen gehabt.
Ah, okay.
Fände ich auch noch cooler, ehrlich gesagt.
Ja, 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 oh, da muss ich gerade mal echt überlegen. Also es ist einer der letzten nicht modellgepflegten und man konnte damals wirklich noch, bist du sicher? Ich hätte fast schwören können, dass es Radkappe überhaupt nur bis, keine Ahnung, 80 oder so gab, 81.
Nee, gab es bis zum Facelift, sag ich.
Okay. Ja.
Auch im Prospekt.
Soll ich dir was sagen?
Ja.
Jens, ich gucke das jetzt nach. Erzähl weiter.
Ja, mach mal, guck mal nach. Und dann hat er übrigens, hat ABS auch, was auch, also er ist ja ein 785er. Das heißt, das ist wirklich, da ist dann Schluss, weil ab August wurden ja schon die Facelift, also wurde ja die modellgepflegte Variante produziert sozusagen. Ne? Zeig mal, was hast du da für eine Preisliste?
Ich habe eine Preisliste jetzt von 9,84, da müsste man es dann sehen können.
Ja.
So, und 280 SL, gut, 195, 70, 14. Haarreifen.
Er hat, witzigerweise, ist extra eingetragen worden, er hat 205er drauf.
Mhm.
Okay. Was ich Schwachsinn finde eigentlich, ehrlich gesagt, weil Also bringt ja nichts.
Nee, aber das ist manchmal gemacht worden, weil es diese Reifen, weil es die Reifen dann auch teilweise so.
Nee, umgekehrt. Den 195er gab es immer, den 275 gab es immer nicht lange.
Mit einem 70er Querschnitt? Na gut, ja. Wenn du das sagst.
Da gab es ganz lange nur diesen komischen Fulda Y2000.
Ja,
und dann Winterreifen. Dann hast du unheimlich, das war mal so vor 15 Jahren, war so eine Zeit, dass du permanent die Autos gesehen hatten, die Winterreifen drauf.
Ja, Leichtmetallräder fünffach. Ja, 500er sind in Serie, aber ein 280er und ein 380er war das Option. 1487 ja. Euro. Mark, immer diese ja, Euro.
Ich sage ja, die haben bis zum Facelift hatten die keine Ahnung.
Und Achtung, Leute, ne? Leichtmetallräder fünffach.
Fünffach mit Reserverad.
Nix hier von wegen Stahlfelge hinten und so. Nix wird gespart.
Genau, und er hat hinten eine Stahlfelge drin auch.
Siehst du?
Reserverad ist Stahlfelge gewesen.
Ja.
Das, da erkennst du es immer. Also das war sowieso immer schon bei Mercedes fünffach dann.
Ja. Ja, also vielen Dank nochmal, Linus. Hier ist nämlich die Preisliste, habe ich nämlich in deinem Paket gehabt.
Ach, ist das herrlich. Ich wusste was cool. Franken nicht wusste über Mercedes.
Ja, das finde ich gut. Ja, du. Und diese Preislisten sind dafür immer
also mega. Also ich finde tatsächlich, wenn das mein Auto wäre, ich würde mir jetzt wieder Stahlfelgen und Radkappen besorgen und würde den mit, das sieht so elegant aus.
Ja, mega.
Diese Chromradkappe mit diesen dunkelblauen Inledern.
Ja.
Das wäre das i-Tüpfelchen auf dem Auto dann noch, wenn der kommt.
Ja, das stimmt. Ja, ich muss gestehen, mir hat die Optik auch mit den Radkappen immer sehr, sehr gut gefallen. Und ja. Ich finde es halt auch gut, man sieht dem Auto halt an, dass eben alles original ist, so von Fahrwerk her. Auch da ist ja häufig dann mal was gemacht worden, dass die ein bisschen tiefer und so.
Ja, also jetzt, ich sag mal, ein Besitzer, der 1931 geboren ist, hat nicht so dazu geneigt.
Na ja, wobei,
das ist geil, dann wurde der Wagen nochmal umgemeldet auf die Frau, die war 1934 geboren.
Ja.
Ja, und der Wagen ist vierter Hand, er ist der vierte Besitzer. Der erste Besitzer war 1942 geboren. Und der angeblich wäre ein Mercedes-Mitarbeiter gewesen, der hieß Falk.
Mhm.
Der wäre angeblich ein Mercedes-Mitarbeiter gewesen und der hätte dieses Auto gefahren. Hatte auch ein witziges irgendwie HH, irgendeinen Buchstaben 777 war das Kennzeichen damals. Also 1985.
Ja, Achtung, ne? 1985 war nichts mit eben Wunschkennzeichen und so. Das war nicht so ganz einfach.
Und die waren nicht ganz einfach.
Nee, da war nichts mit Initialen und Wunschkennzeichen.
Nee. Doch,
das,
ja, schon.
Das gab es schon irgendwie. Musstest du aber
die Dame am Abend sehr gut
kennen. Ja, genau.
Musstest du aber nochmal einen Unterberg extra mitbringen.
Genau, oder so eine Packung Merci oder so.
Ja, eine Packung. Ja. Merci gab es da schon, Merci,
Moncherie. Merci mit Sicherheit.
Moncherie gab es schon.
Moncherie. Aber. Um nochmal drauf zurückzukommen, was das Thema 90er angeht in dieser Farbkombination. Mir fällt das gerade auf.
Welche?
Bei dem
Porsche.
Ja,
achso, ja, also beide Autos kommen von dem einen Besitzer und der Porsche mit dem fiesen Innenraum auch.
Genau. Und ich finde, dass die 90er, wahrscheinlich schlagen jetzt alle die Hände über den Kopf zusammen und sagen, jetzt hat Frank das auch gemerkt, aber die 90er kommen gerade heftig, finde ich. Also wir haben ja ganz lange Zeit irgendwie so die 80er sehr, sehr abgefeiert.
Ist doch immer so.
Ja,
aber wie ich Jugendlicher war, waren es die 70er, weißt du, so,
immer so, ja. Ne? Und ich finde, dass die 90er tatsächlich aufgrund eben auch dieser Skurrilitäten, gerade was das Thema Farbe und dann so moderne Designs teilweise
angeht. Guck dir doch mal die Sitze vom Twingo Wahnsinn. Hier an.
Genau, die Sitze vom Twingo. Genau.
Guckst da rein, denkst hier, genau. What?
Ja.
Ne? Ach so, geil. Der Twingo und der Porsche sind ungefähr gleiche Erstzulassung.
Ja,
nur stark. Jetzt, was die Innenraum
stimmt, angeht. Jetzt, wo du das sagst.
Und jetzt überleg mal, wie modern der Twingo da war.
Ja.
Überleg mal.
Ist auf jeden Fall wirkt der moderner als der 964.
Nee, überleg mal, du steigst in den Twingo ein mit diesen Digitalinstrumenten.
Ja, digital und Mitte vor allem.
Also diese ganze Konstruktion auch innen drin alles. Wie modern dieses Auto war, wie es auf den Markt kam.
Ja, stimmt.
Und noch wie mal,
mutig auch, ne? Das alles anders zu machen. Weil du hast ja nicht vergessen, die Zielgruppe waren ja nicht nur irgendwie junge Leute.
Nee, alles anders gemacht. Ich habe mir bei eBay, es gab so einen großen Prospekt über den Twingo, der von vorne die Silhouette vom Twingo auch hat. Den habe ich mir besorgt. Und wenn man das nochmal so liest, der war 21 Zentimeter kürzer wie ein Renault Clio. Das denkt man ja gar nicht. Weil dieses One-Box-Design führt ja dazu, dass er irgendwie größer aussieht. Aber der ist nur 3,50. Das ist ein echt kleines Stadtauto, der Twingo.
Ja, und ich kann aber trotzdem...
Oh, der ist so zerrissen worden letzte Woche übrigens.
Ja?
In Facebook. Oh.
Ja?
Ach, du, haben sich die Leute aufgeregt über den Preis. Aber weißt du, aber auf so eine Art und Weise, das ist so dämlich halt auch. Ne? Und dann einige haben geschrieben, oh, ich habe mir gerade einen gekauft, ein 2004er, bla bla bla, 60.000 genau. Kilometer.
Mit Leder
und allem. Ja, für 1.600 Euro. Und da habe ich nur drunter geschrieben, herzlichen Glückwunsch, weil das ist es eben, diese Abgrenzung, Twingo, erstes Baujahr und was das bedeutet. Und was ich übrigens ganz schlimm fand, da hat ein GTÜ-Gutachter, also ein Typ, der auch Gutachter ist, kannst du auf seine Seite gehen, ist irgendwie GTÜ-Prüfstation, ist Klassik, macht Klassik-Data-Gutachten und so weiter. Und der hat tatsächlich sich hinreisen und hat geschrieben, jetzt reicht's aber, 6.900 Euro für so eine Kiste, wer will denn sowas haben? Das wird doch kein Klassiker. Sag mal, hackt's? Gerade er, erstmal schießt er sich selbst in den Fuß, weil wie undifferenziert kann bitteschön ein Gutachter, der klassische Autos beurteilt, sein, um sowas auf meiner Seite abzulassen? Hä? Verstehe ich nicht. Du? Nee. Ich war so ein bisschen, ich gucke, was schreibt, wer ist das denn? Und du kannst ja immer auf das Profil gehen. Ich so, ganz groß, GTÜ-Prüfstation, Klassik-Data-Gutachten. Ja,
mir kommt das gerade alles so bekannt vor. Aber
ich, und dann habe ich habe auch drunter geschrieben, für einen Gutachter eine wirklich sehr schön differenzierte Meinung. Ey, das heißt ja, wenn du zu diesem Gutachter gehen würdest, mit diesem Twingo, und würdest gerne Klassik-Data-Gutachten haben.
Dann gibt er dir eine Eins.
Nee. Der gibt dir gar, also der schreibt wahrscheinlich gar nichts. Oder
aber kein H-Kennzeichen.
Nee, wie funktioniert das denn? Wenn ein Mensch so eine Meinung hat und will aber klassische Autos beurteilen und ist aber der Meinung, dass dieser Twingo aus dem ersten Baujahr eine Scheißkarre ist, der kein Klassiker wird und das auch so geschrieben hat. Der hat das schon despektierlich geschrieben. Der hat nicht nett geschrieben, ey, ich finde den nicht so toll oder so. Das kann man ja haben. Hm. Man muss den nicht toll finden, man muss den nicht mögen. Man muss sich selber auch keinen kaufen wollen. Trotzdem kann man aber akzeptieren, dass andere Leute der Meinung sind, dass es ein Klassiker ist und wird. Hm. Weißt du? Hm. Und erst recht, wenn ich Gutachter bin, und mir das groß auf die Fahnen, sogar auf meinem privaten Profil, das ganz groß propagiere, dass ich das tue.
Und jetzt drehen wir mal kurz die Zeit zurück. Also im Grunde kann man ja sagen, von der Idee und von der pfiffigen Lösung her ist der Twingo eigentlich so wie der Renault 5 früher. Was denkst du denn, wie die Menschen damals, als es einen Clio gab, der ja total modern war im Vergleich zum R5? Ja. Also der Clio war ja nun wirklich, keine Ahnung, Lichtjahre moderner als ein R5. Und der R5, darf man nicht vergessen, wurde ja bis spät in die 80er, in diesen Modellen, die dann ja auch ein bisschen anders ausgesehen haben, noch weitergebaut.
Der wurde als Studentenversion sozusagen noch weitergebaut.
Genau.
Wie der Panda
so, auch in Italien. Und ich wette mit dir, es gab genug Leute, die auch Ende der 90er, Anfang der 2000er gesagt haben, ein R5 kann niemals ein Klassiker werden. Hm. Ist richtig. Guck mal, was mit R5 passiert ist. Ja,
aber ich kann doch nicht, das ist die eine Sache.
Twingo ist aber sehr ähnlich. Der hat auch so eine sehr lange Bauzeit.
Also ganz egal, ob es jedes Auto, was 30 Jahre alt ist und in so einem Zustand hier steht, ist der per se ein Klassiker.
Korrekt.
Ja? Ob ich das jetzt gut finde oder nicht, ist eine ganz andere Geschichte.
Korrekt.
Ich mag auch keinen Opel Rekord E fahren, finde ich total langweilig, interessiert mich nicht.
Trotzdem habe ich neulich irgendwo gelesen.
Ja, ich auch. Trotzdem ist der in so einem perfekten, ist es ja auch nicht mehr restauriert, der Twingo hier. Der ist ein günstiger Kleinwagen, der nach 30 Jahren in diesem Pflegezustand hier steht. Ja. Das heißt, es ist extremst aufwendig von der Pflege eigentlich, ein Auto so zu erhalten, was aus so günstigen Materialien gebaut wurde. Das ist ja nicht ein komplett belederter Maybach-Innenraum, wo ich so ein bisschen Lederimprägnierung drauf mache und das verzieht sich noch. Oder bei dem 964er Porsche hat sich das Leder nicht mehr verzogen. Das sieht alles aus wie neu. Mhm. Ja? Sondern kratzempfindlicher Kunststoff und weißt du. Das zu erhalten. Und selbst wenn einer den Spaß daran hat, einen Opel Rekord E so zu erhalten, ja. Und ich stehe dann davor und dann sage ich, ja, akzeptiere ich, ist ein Klassiker, Wahnsinn, ja. Muss ich deshalb nicht mögen. Das ist eine ganz andere Geschichte. Und ich würde mich aber nie dazu hinreißen lassen, zu schreiben, ja, wer will denn so eine Scheißkiste fahren, das wird kein Klassiker. Ich verstehe den Ansatz nicht, ehrlich gesagt. Erst recht nicht, wenn ich es doch beruflich eigentlich mache und beurteilen sollte. Mhm. A, spreche ich ihm ab, dass er es beurteilen kann. Wer sowas über einen Twingo schreibt, sorry, warum schreibt er überhaupt Klassik-Data-Gutachten? Ich weiß nicht, was das soll. Klar, wenn ich nur über Pagode und Porsche jeden Tag
Klassik, das war übrigens gerade mein Gedanke. Ich bin jetzt bei der Motorklassik, ja. Headline, E-Type, 911er und
ja, Pagode. Dann okay. Weißt
du, das ist so wie, ja, ich habe sowieso drei geile moderne Autos, Geld habe ich auch, was kaufe ich mir als nächstes? Ach, eigentlich fand ich irgendwie einen Klassiker genau. immer gut. Ja. Ach ja, mit so einem E-Type, einem 911 und einer Pagode kann man immer
okay,
gut
okay, okay.
Tolle ist Autos,
die,
ne?
Ist die Headline, aber... Ganz geil ist Renault Dauphine und
absolut.
Saab Sonette für und? Die Freunde des der Besonderen. Ja, der Chevy 210 Sportsedan, Porsche 99. Also die Mischung ist schon schön in der aktuellen Motorklassik, muss man nicht anders
total,
sagen.
Total, aber du erkennst und, natürlich Zielgruppe.
Ja, Zielgruppe und ganz ernsthaft, wenn sie es nicht so machen würden, würden sie es noch nicht verkaufen.
Nee, genau.
Wenn du am Flughafen in so einen, du fliegst irgendwo, was ja. ich, so und du gehst in den Zeitungsladen, ja. oh, guck mal da, schön mit dem Orange 911 drauf, tolle Zeitung.
Das recht.
So. Ja. Und wer da vorne nur ein Renault Twingo drauf, würde jeder würde ja keiner kaufen.
Ausprobieren. Lass uns das mal ausprobieren. Also Renault Twingo in der Motorklassik.
Ja, die Motorklassik, weiß
ja,
ich nicht.
Ja, weiß nicht,
warum. Sehe ich eher Norm Gocke in der Markt irgendwie.
Keine ja, Ahnung. Klar, das also, sowieso, das kommt
der
sowieso.
Akzeptiert es auch.
Ja.
Aber nochmal, man muss nicht alles, was man akzeptiert als klassisches Auto mögen. Aber das ist genau das Gleiche, dieses über den Tellerrand hinausschauen können. Das ist das, was du immer wieder in diesen engen Szenen noch merkst. Wenn du triffst Leute, die in der US-Szene unterwegs sind, die, wenn du zu so einem Treffen fährst, wo nur US-Autos stehen, die es nicht schaffen, über den Tellerrand hinauszugucken, wo einfach alles andere nichts zählt.
Naja, das ist ja schon bei den Marken so.
Ja, also, du triffst
also,
genau. Du
Amis triffst schon so. Also, dass der eine sagt, nee, Ford finde ich total doof, für mich muss das GM sein oder für mich muss das ein Mopar sein. Ich finde, das ist ja etwas, ich ärgere mich heutzutage nicht mehr drüber, weil ich akzeptiere das ein Stück weit. Ich finde aber, das ist natürlich in gewisser Weise gefährlich, weil wenn es hart auf hart kommt und wir versuchen, unser Hobby irgendwie weiterzuführen, dann wäre es schon wichtig, dass man für dieses Hobby gemeinsam einsteht. Und da muss man einfach akzeptieren, dass es ein Twingo gibt. Und da muss man auch akzeptieren, was du ja auch gesagt hast, dass es beispielsweise auch viele ältere Japaner gibt, die jetzt auch echt alle cool werden, weil...
Und die Garage 11 ist dieser Treffpunkt der Akzeptanz. Habe ich das nicht schön gesagt?
Ja.
Guck
ja.
mal, wir drehen
jetzt bist uns... Du ja, natürlich nicht, jetzt bist du natürlich nicht...
Ich drehe mich hier um und gucke über den Kotflügel einer Giulietta Zender auf dem Twingo und sehe einen Abarth da stehen.
Ich weiß aber nicht, ob du über die Grenzen Hamburgs hinaus für Toleranz bekannt bist, aber trotzdem hast du recht. Muss ich jetzt mal sagen.
Was heißt das?
Was heißt das?
Verstehe ich nicht.
Aber du hast vom Prinzip her hast du recht und manchmal ist das ja auch unser Game hier, wenn wir uns darüber unterhalten, dass der eine was cooler findet als der andere, das ist auch normal. Und meistens war es übrigens so, also wenn ich dann, habe ich jetzt noch nicht gemacht, weil er ist jetzt noch in Aufbereitung, wenn ich dann hier mit dem Sigma mal vorfahre und er den Ist-Zustand von diesem Auto, was eben auch 30 Jahre alt ist, sieht, dann kann man schon sagen, okay, cool, dass das eben auch noch gibt.
So. Genau, deshalb muss ich es nicht mögen.
Nein, absolut
das
nicht.
Genau, das ist der Punkt. Genau. Das ist der Punkt. Genau. Aber diese Akzeptanz dieser anderen Geschichte und dieser anderen Sichtweise, und das fehlt mir, das ist ja oft nicht gegeben.
Ich prüfe mich da immer bei meiner Frau ab. Also ich mache das manchmal, dass ich dann sage, hier, guck mal, Jens hat einen Twingo, und sie nur so, oh Gott, ne? So ist die Reaktion ist so, oh Gott, ein Twingo, ne? Weil klar, ich meine, sie ist um einiges jünger als ich.
Was?
Als sie einen Führerschein hatte hätte sie kein Twingo haben wollen. Das wären so die letzten Baujahre gewesen vom Twingo, wo sie einen Führerschein gehabt hat. Bis wann wurde der Twingo gebaut? 2003? 2004?
2005, glaube ich.
2005, ja, genau.
Ja, 2004 also der Twingo 1.
Bitte?
Twingo gibt es immer noch, aber Twingo 1, der Twingo. Das andere heißt nur Twingo, hat mit Twingo nichts zu tun,
so,
was danach kam.
Ach so, ja, stimmt, klar, hast ja recht. Ja, der heißt ja auch immer noch Twingo und ist ja ein Smart gewesen.
Jetzt, so. Zuletzt war es ja, Twingo Smart, blablabla, bla, ja. Ganz, ganz schlimm.
Ja.
Wobei dieser Twingo in Gelb mit so ein paar Streifen immer noch besser aussieht wie der Smart.
Ja. Ich wollte übrigens dieses Wochenende mit dem neuen Smart kommen und da hat es ja jetzt so geschneit. Und dann habe ich gedacht, ich hatte dann gedacht, okay, jetzt das ist jetzt nicht so die Experience, die ich haben möchte. Ich wollte ja damit hier reinfahren, dass wir mal zwei, drei Bilder machen. Jens ist dann immer, kann ich auch verstehen, man muss hier nicht unbedingt mit einem nassen Auto reinfahren, weil die Feuchtigkeit ist dann hier in der Garage. Nee,
das ist ja hier mein Wohnzimmer.
Ja, eben. Deshalb mussten wir das nochmal vertagen, aber das wird kommen. Und, ja,
bin ich gespannt. Kommst du mit Brabus?
Ja, ist ein Brabus.
Oh, geil, da freue ich mich schon drauf.
Ja, der günstigste Brabus. Und ja, das ist ja so ganz witzig.
Sag mal den Preis.
50.
Ein Smart für 50.000 Euro. Der günstigste Brabus.
Ja, hat aber über 400.
Der günstigste Brabus, nur weil Brabus da ein paar Aufkleber draufgeklebt hat und ein bisschen die Software gepimpt worden ist, ist es jetzt ein Brabus, der günstigste Brabus.
Mega, ne?
Was
mega.
Ein Marketinggeschwätz.
Ja. Ja, ja, du kannst ja nachher Notteil machen, wenn du ihn siehst. Und wahrscheinlich musst du ihn auch mal einen Moment bewegen.
Nein,
aber ich finde halt diese, weißt du, das ist alles so surreal, weil du, ich weiß ja nicht, ob Menschen das so greifen. Mich, also wenn mir jemand sagt, der hat 428 PS, dann denkst du, what? Also das Auto hat 428 PS und ist in 3,9 Sekunden auf 100 und fährt 180. Also finde ich schon ganz sportlich.
Fährt 180?
Ja, ja.
Mit was 400, für eine Rakete?
Ja.
Oh, das ist ja, weil, wenn er über 200 fahren würde, wäre der Akku bei Posthausen leer, wenn du in Bremen losfährst.
Ja, richtig.
Ja, ja,
könnte ich bei genau. Dodenhof laden.
Das ist das Problem.
Ja, aber trotzdem.
Kannst du bei Dodenhof laden?
Ja, ich
ist in,
ich
ist in Posthausen sagen, ja. Dodenhofen.
In Posthausen?
Keine
Ahnung. Dodenhof, ja.
Weißt du, was in Posthausen ist? Da gab es mal eine Firma, die hieß Klotz 2000. Das war immer mein Lieblingsschild. Ich glaube, die haben Schwimmbäder nee. Gemacht.
Also. Achso, ja, echt?
Ja, yeah. Und da stand ganz groß immer, der Schriftzug war so aus den 70er noch. Da ist jetzt ein anderer Firmenname dran. Stand riesig groß immer Klotz 2000. Da wusste ich immer, oh, Klotz 2000, gleich bin ich in Bremen.
Ja, eine Sache hat sich ja übrigens auf der A1, das wirst du auch gesehen haben, jetzt ja dramatisch verändert. Da ist ja diese
Halle abgebrannt. Hat noch McDonald's aufgemacht?
Die Halle abgebrannt.
Welche Halle?
Da, wo sonst immer die Busse und LKWs drunter standen.
Boah,
hast
echt?
Du das nicht gelesen? Ja, hast du das nicht gesehen?
In Sittensen oder was?
Ja, in Sittensen.
Ja, keine Ahnung.
In Sittensen auf der rechten Seite, da sind, da haben, das, vor allem, das waren diese, was sind denn das? Sind das, jetzt muss ich lügen, sind das Erdgasbusse, die oben drauf auf dem Dach diese ganzen Erdgasdinger haben?
Ich glaube, ja.
Da standen 10, 15 Stück nebeneinander und Brandstiftung angezündet und gebrannt wie Sau, die Dinger. Und das ganze Dach ist alles so, musst du mal vorbeifahren.
Wann war das denn jetzt?
Ganz schlimm aus. Vor vier Wochen? Vier Wochen. Ist dir nicht aufgefallen, als du da hingefahren bist, was?
Ich bin da nicht lang gekommen.
Ich dachte, du warst in Bassum. Nee, warst du gar nicht, stimmt. Du hast
Nein.
ja nicht in Bassum angeguckt.
Alles war klar. Da nicht.
Ja, da musst du da mal reinfahren.
Wo muss ich hinfahren?
Nach Bremen.
Nach Bremen. Klotz 2000 war das Thema.
Klotz 2000 war das Thema, genau. Und Laden und Smart war das Thema. Ja, also ich bringe den mit, mal gucken, wann das passt und dann kannst du da nochmal einen Blick drauf werfen. Was ich mir übrigens gekauft habe, ich weiß nicht, ob du es kennst, ich hatte es im Internet beworben gesehen, das
Siku-Buch.
Genau, das Siku-Buch. Ganz cool, ist ein Buch von Christian Blanks Kinderzimmerhelden mit Siku-Fahrzeugen, total cool abgelichtet. In der Regel alles so bespielte Autos, besondere Autos, Dinge wie selbstgebaute Renntransporter, hier ein 500 SE, hinten drauf ein 300 SL. Ganz cool, weil da auch viele Erinnerungen drin sind, so Autos, die man vielleicht früher selber hatte. Ich zeig dir gleich mal einen davon. Guck mal, hier sind auch so richtig schön alte, bespielte. Ich hatte das ein oder andere Auto von Siku. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Da fand ich immer ganz witzig, weil die so bemalte Reifen hatten.
Das war früher, wie ich in Betzdorf an der Sieg gelebt habe als kleiner Junge.
Ja.
Da gab es, mein Vater hatte ein Architekturbüro und daneben war das Spielzeuggeschäft von Frevel. Und Frevel, das war so am Bahnarm langgezogen.
Okay.
Und der hatte, früher hatte man noch so Schaufenster, wo es immer so einen Kasten gab, wo man drum rumlaufen konnte,
ja,
noch,
genau.
Wo es so reinging.
Stimmt.
Weißt du, so
ja, ja, ja,
50er
ja, ja.
Jahre.
Ja, ja, ja.
Und da gab es ein Schaufenster und Siku und Matchbox waren immer getrennt in den Schaufenstern.
Ja, wahrscheinlich auch gewollt. Ne?
Ja, yeah, und da waren immer ein Matchbox-Schaufenster und ein Siku-Schaufenster.
Okay.
Und Siku hast du ab und zu Geschenke gekriegt, aber cool war Matchbox.
Ja, Matchbox waren ja, ich kann mich immer noch daran erinnern, also ich hatte auch mehr Matchbox als Siku, definitiv. Die waren auch stabiler. Also die Ach, waren.
Da gibt es übrigens noch, ich muss noch eine kleine Anekdote erzählen. Frevel hatte auch Fahrräder und Mofas, konnte man da kaufen. Ja? Und hat noch eine Mofa-Werkstatt. Und der eine Mechaniker, ich glaube, es war auch ein Sohn, der hieß Bobo. Als der Bobo war so ein.
Ist der DJ geworden?
Nee, Bobo war der Mechaniker da. Und dann kam eine Frau mit dem Mofa an, was nicht richtig lief. Und dann hat der Vater Frevel durch den ganzen Laden geschrien, ey Bobo, komm mal nach vorne, guck der Frau mal bei die Düsen.
Okay. okay, ja. Geil, ne? Mit dem Folgentitel weiß ich nicht, ob da jemand was anfangen kann. Was wäre eigentlich der richtige?
Wo kommen wir vorne bei die Frauen und gucken wir bei die Düsen?
Guck mal hier.
Ja, 6er BMW.
Ja, in der Farbe.
Ja, ja, genau.
Da. Ja, das ist das Vorbild. Genau, das ist das Vorbild. Und hier nochmal eins meiner Lieblingsautos, damals auch als Spielzeugauto.
Der Rennschuh. Was ich geil fand, waren diese Siku-Felgen. Die sehen aus wie die Corona-Alu-Felge von Volvo.
Stimmt.
Das ist so eine 20-Speichen-Strahlenfelge. Und dann gab es nur noch
den Streifen, wo Siku drauf stand, auf den Reifen.
Genau.
Das sah nämlich cool aus, finde ich. Das fand ich auch gut. Und was mir immer gut gefallen hat bei Siku war, es gab einige Autos, die gelbe Scheiben hatten. Und das hatte immer so einen spacigen Look irgendwie.
Ja, gut, also Matchbox auch.
Ist das so? Ich hätte fast gesagt, die hatten häufig rote oder weiße, aber gelbe nicht.
Nicht?
Okay. Und ich habe früher immer als Kind, da auf den Autos stand doch, also auf dem Matchbox stand doch oft drauf Made in Macau, oder? Stimmt's?
Ja, gab's auch.
Ja? Und ich habe damals immer so als Kind so Made in Germany kannte man und man wusste, was damit gemeint ist. Und echt so, wenn du deine Eltern früher gefragt hast, Papa, wo ist Macau? Also dann mussten die schon länger nachdenken.
Ach, Blue Curaçao, das Getränk, ja, meinst du?
Weißt du so, wo das ist, ne? So Macau?
Ach, das Getränk meinst du? Ach so. Nee, da war ich so entsetzt, wie Emil auf die Welt gekommen ist und die ersten Spielzeugautos und Bagger haben wollte.
Ja.
Dann habe ich von Siku einen Bagger gekauft.
Ja.
Und da stand halt dann Made in China auf der Packung drauf. Mhm. Und da habe ich gedacht, ach ja gut, dann ist das auch nicht mehr Siku für mich. Weil das war ja immer das Besondere, dass Siku in Deutschland gebaut wurde.
So ist es.
Kommt nicht aus dem Sauerland sogar,
so die Firma? Mal gucken, ob das hier irgendwo steht.
Kommt nicht irgendwie aus Plettenberg oder was?
Ich weiß nicht, ob das irgendwo steht, weiß ich nicht. Also ich habe das damals in Erinnerung. Siku, Majorette.
Ja.
Ja?
Klar.
Majorette natürlich. Also bei mir war das Majorette. Ne?
Ja, Majorette, Made in France.
Genau. Und Hot Wheels eigentlich noch gar nicht.
Wenig, ganz wenig.
Also Hot Wheels war meine Kindheit nicht.
Nee, meine auch nicht. Meine war Matchbox und
Siku und Majorette.
Majorette war, das war schon, das war was ganz Besonderes.
Hatten die
das
nicht
gab's beim Frevel so? Nämlich
hatten
nicht.
Also waren Majorette nicht die, die auch so eine leichte Federung hatten?
Auch. Ne? Ja, hatten die auch.
Ja, ne?
Innen drin, wenn die wir haben die irgendwann hatten
ja,
die
ja kaputt gespielt. Ja, ich hab die auch immer, ich hab immer Feuerzeug rangehalten.
Ja, und dann hast du innen drin das gesehen, so eine Feder einfach nur. Ne?
Ja, schlimm, was man früher mit den Dingern gemacht hat.
Wir haben auch noch im Wald Straßen gebaut. Im Wald gespielt damit.
Und weißt du, was ich immer haben wollte und nie gekriegt habe als Kind? So einen, diesen Spielteppich.
Ja, hatte ich auch. Nee, wollte ich nie, hatte ich nie.
Ich glaube, ich hätte ihn gerne haben wollen.
Kannst du jetzt kaufen. Als Meterware.
Ich weiß, habe ich gesehen, ganz witzig, hat jemand in seiner Garage als Teppichboden drin.
Was ist daran witzig?
Das sieht cool aus. Sieht tatsächlich cool aus.
Ah ja, okay.
Das sieht tatsächlich cool aus. Wenn du es in der Größe, weil das ja echt so Meterware ist, und mit Liebe zum Detail verlegt, natürlich so, dass die Straßen aneinander fassen.
Ah.
Weißt du Bescheid?
Weiß Bescheid.
Cool, ne?
Ja.
Ja, ja, aber Spielzeugautos, ich bin froh, dass ich da keine Sammelleidenschaft habe. Wir haben ja ein paar Hörer, die das haben. Wenn ich das noch hätte, dann würde meine Frau mich wahrscheinlich, keine Ahnung, verbannen.
Frank, spielen wir heute noch Qualität Roulette?
Ja, wollen wir hier so eine Querkarten, altes Ding spielen?
Ja.
Ja?
Ja, ja.
Okay.
Du hast es ja schon hingelegt, wahrscheinlich hast du schon auswendig gelernt
auf der Fahrt heute. Nee, habe ich nicht. Aber, aber vielleicht machen wir es so, dass wenn wir das schon hatten, dann nehmen wir was anderes oder so?
Nee,
Oh, komm, wir ziehen mal einfach. Mehr oder weniger habe ich ihn hingehalten, aber gut. So. Jetzt fehlt bei dem Quartett das Deckblatt, aber ist egal. Ich vermute, das wird so, ist so Anfang 70er?
Ja.
Okay. Ist das ein deutsches Auto?
Nee.
Ist das ein amerikanisches Auto?
Nee.
Ist das ein, bist du müde?
Ja.
Ist das ein italienisches Auto?
Nö.
Engländer?
Nee.
Ein Japaner?
Nee.
Ein Franzose?
Ja.
Ist es ein Sportwagen?
Ja.
Ist das ein Renault Alpine?
Ja.
Ah, ist, aber dann in dem Quartett vom Alter her, ist das dann so eine 1200er oder so?
Nee.
Nee, ist das schon eine A310?
Nee. A110er ist das Biest.
A110. Ah, okay, aber ist das nicht die, okay, A110 sind doch aber diese, die du eigentlich als 1200er
und 1300er? Nee, 1300 und 1600er gab es die. 1200, ah, okay. Die 1200er, das glaube ich, ist A108 gewesen. Also ich glaube, die hatte
1,2. Okay, das war das Modell noch davor, ne? Ja. Hier übrigens bei der Rallye Monte Carlo, ne? Das ist das Rallye Monte Carlo Auto.
Ja.
Wahnsinn, wie der, also der sieht ja, das Auto sieht aus, als wäre es die Rallye Monte Carlo schon dreimal gefahren. Alles hängt so leicht schief vorne und so.
Nee,
die haben sich schon mal hingerückelt.
Nee, gar nicht, sondern die Scheinwerfer, die stehen ja so.
Die schielen, ne?
Ja, die sind, die unteren Scheinwerfer, die montiert haben in der Stoßstange, haben die einen Winkel von außen, ne? 20 Grad nach außen, die leuchten in die Ecke sozusagen. Ja. Die leuchten die Ecken von der Straße aus, das ist nicht schief.
Ja, okay.
Und muss man überlegen, wie flach das Auto ist. Dieser Scheinwerfer, der ist ja nur irgendwie 10 cm über dem Boden, keine Ahnung.
Ja. So, halt mal hier, dann kann ich mal ausziehen. Nehmen wir mal eines hier, der von Hinde. Von Hindenei. Jo. Geiles Quartett, by the way.
Ja.
Hau mal einen raus.
Ein Sportwagen.
Ja, definitiv. Verdammt, ich muss die Karte weiter weghalten. Jetzt ist es tatsächlich soweit, ich brauche eine Gleitsichtbrille.
Verdammt. Ein Italiener?
Ja.
Ja?
Ja, kannst du da durchgucken durch die Karte oder was? Na egal.
Nee, ja. wir haben Frankreich, Italien, Deutschland. Ja. Ne? Ein Italiener ist es.
Mhm.
Ja?
Mhm.
Ist es ein Ferrari?
Nein.
Lamborghini?
Nein.
Fiat?
Nein.
Alfa Romeo?
Ja.
Alfa Romeo, Sportwagen, ist Montreal.
Richtig. Und ich hätte dir einen Tipp geben können. Ich weiß noch genau, ich kenne noch genau meinen Post. Du hattest genau dieses Auto hier. Und zwar Halloween 2001.
Zeig mal.
Gerne. In Orange. Genau den.
Den 2.1 hatte ich? Nein. Einen orangenen hatte ich.
Ja, 2001. Ich weiß es noch. Hab Bilder hier gemacht. Mit einem, und dann habe ich das doch mit einem Kürbis zusammen gepostet, weil der so schön orange war.
2021.
Achso, ich habe 2001 gesagt, ne? 2021 natürlich.
Ja, der war traumhaft, der war ganz original und den hat der liebe Sascha damals gekauft.
Ich finde den auch.
Es war ein unrestauriertes Auto.
Ja.
Komplett original in orange.
Kaum zu glauben, ne?
Ja, der war unfassbar vom Zustand.
Ja. Ich finde dieses Auto sowieso.
Habe ich letztens auf, als ich hatte letztens die Scheinwerferblenden funktioniert durch Unterdruck.
Mhm.
Und wenn du den Knopf bewegst, dann fallen die nach unten. Die gehen nicht nach oben.
Ah ja, stimmt. Weg. Man würde denken, die wandern nach oben rein. Nee,
die fallen nach unten. Und habe ich, letztens als Reel, ein sehr geiler Post irgendwo, und habe ich als Reel auf meiner Seite gepostet, wie die Scheinwerferblenden aufgehen. Und die gehen auch versetzt links und rechts, leicht versetzt in der Zeit. Die gehen nicht gleichzeitig runter.
Ja, das sieht cool aus. Ja, das ist cool.
Das geht nur per Unterdruck. Das heißt, das Auto muss aber erst ein bisschen laufen, bis die Unterdruckdosen auch alle richtig am Arbeiten sind.
Ja, schade, ne? Man kann heute LED-Scheinwerfer so klein und flach bauen.
Du würdest hier übrigens, wenn du die Scheinwerfer anmachst, die Scheinwerfer funktionieren ja trotzdem ganz normal, wenn du die anmachst, dann leuchten die halt oben da durch. Ne? Also du kannst es auch ohne das benutzen, theoretisch.
Da gibt es wahrscheinlich auch keine Vorgaben.
Ja, heute kannst du ja LED, du kannst es so klein wie es nur, das ist ja alles.
Ja,
das sieht ja auch komisch aus, die ganzen allerneuesten
Autos. Nur noch so ein Leuchtschlitz.
Ja, sieht ganz merkwürdig aus.
Also ich bin mir nicht sicher, ob man sich daran gewöhnen wird im Laufe der Zeit. Deshalb habe ich das vorhin so ein bisschen gesagt, die Autos werden sich vorne immer ähnlicher. So gerade diese Autos, die so aus China und Korea kommen.
Ja. Die haben immer oben Leuchtschlitz und unten so versetzt noch so zwei Dinger hängen.
Ja.
Und weißt du, wer auch so komisch, BMW macht das ja genauso.
Ja.
Guck dir mal die 97er an. Die haben alles dieses Design, was die Asiaten gut finden scheinbar.
Mhm.
Ich finde es nicht gut.
Mhm.
Ja, ich finde, hat mich übrigens sehr gefreut in der letzten, ich lese übrigens nochmal Automotoren Sport, inzwischen kannst du ja gar nichts mehr an Bildern da sehen online. Das ist ja alles nur noch Bezahlartikel eigentlich, wenn neue Autos präsentiert werden. Ne?
Okay.
Und wenn neue Autos präsentiert werden, wie so ein neuer BMW oder so, dann ist es weltweit direkt. Also gehe ich immer auf die Seite von Road and Track oder Motortrend in Amerika. Da kannst du dir alles angucken, alle Bilder. Mhm. Und ich war wieder mal auf der Road and Track Seite, ein bisschen gelesen. Ein sehr schöner Artikel. ging es halt um Design, über den Volvo XC90 im Test nochmal. Mhm. Der aktuelle. Mhm. Und Headline war mehr oder weniger übersetzt, hier sieht man, wie gut das Design altert. Weil der Wagen ist vor 10 Jahren präsentiert worden. Mhm. Mhm. Und dann haben sie das beschrieben, wie dieses Auto im heutigen Straßenverkehr, dass dieser Kühlergrill und diese Thors Hammerscheinwerfer, ja, mhm. dass das immer noch so up-to-date ist, dass man nicht auf die Idee kommen will, dass dieses Auto vor 10 Jahren präsentiert worden ist. Mhm. Das ist eine Dekade. Mhm. Und das waren sehr nett geschriebene Artikel über dieses Design und über die leichte Weiterentwicklung im Innenraum mit den Wollsitzen und so weiter. Mhm. Und das hat mich sehr gefreut, dass diese Designsprache mal gewürdigt worden ist von so einer Fachzeitung da auch.
Mhm. Ja, ich habe das auch manchmal bei Autos. Ich musste mal drüber nachdenken, welche speziell ich jetzt gerade denke, wo du dann denkst, was für ein Baujahr ist das eigentlich? Und wie lange gibt es den eigentlich schon? Und den gibt es doch noch, weißt du? Oder
dieser lange Bauzeitraum. Das gibt es aber ganz wenig.
Ja.
Und es gibt ganz wenig, dass das Design eben nicht altert. Wenn du jetzt ein XC90 auf der Straße siehst, sieht er nicht aus wie ein 10 Jahre altes Auto, sondern wie ein aktuelles.
Ja, wer das immer gut konnte, finde ich, war eine lange Zeit lang und auch bis heute Range Rover.
Das stimmt.
Bei denen ist es ähnlich.
Ja, ja. Nee, das sind Autos, wenn man es genau nimmt, wenn man sich das Design betrachtet, ist es ein Design ohne Effekthascherei, sondern es geht nur um reine Stilistik, um die richtigen Flächen, um die, zum Beispiel auch bei meinem...
Ach so, und wer es noch sehr, sehr gut kann, ist Bentley, also das Coupé.
Ja,
Continental.
Klar.
Sorry, also...
Vor 20 Jahren präsentiert worden.
Ja,
und zwar, jetzt gibt es ja schon die dritte Variante sozusagen.
Genau.
Aber... Wenn du die erste Variante siehst, sieht die immer noch fresh aus.
Immer noch fresh, genau.
Ja, weil das Design ohne Effekthascherei ist. Da ist nichts, was verkniffen modern sein soll in dem Moment.
Ja.
Und viele Autos kommen heute auf den Markt, man versucht, irgendeinem Trend zu folgen oder einen zu setzen mit irgendwelchen komischen Schürzen. Aber es werden klassische Proportionen außer Acht gelassen. Mhm. Ja, und die führen ja dazu, dass eine bestimmte Proportion führt dir dazu, dass das Design wirkt, wie es wirkt. Ja? Mhm. Oder auch der XC90, das haben die ja geändert irgendwann. Der S90, also meine Limousine, hat ja einen Kühlergrill, wo die Streben nach innen gewölbt sind, nicht nach außen. Mhm. Die sind extra nach innen gewölbt, weil dadurch nimmt sich Design zurück und dadurch nimmt sich auch Aggressivität natürlich zurück. Mhm. Weil sie ist so, und das haben die bei den späteren Modellen dann da adaptiert. Nochmal, der XC90 hatte erst einen Kühlergrill, der nach vorne ging, und der nimmt sich jetzt auch zurück. Und genau diesen Kühlergrill haben sie da auch besprochen was soll ich sagen? Ich mag das Design von den Volvos eh. Ich finde auch das Facelift, haben wir auch drüber gesprochen, nicht gelungen, sondern das Urdesign, den Urentwurf. Beim XC90 gibt es in dem Sinne ja kein Facelift, sondern so ein bisschen Schürzen-Facelift mal.
Ja, aber du hast recht. Also mir geht das mit dem Design eben bei vielen Fahrzeugen auch ähnlich. Ne? Wenn ich jetzt so einen Hyundai Kona zum Beispiel sehe, den finde ich jetzt erstmal nicht vom Prinzip her schlecht im Design, aber der hat eben auch diese Schlitze und so weiter. Und wenn du dir das dann anguckst, auch im Vergleich zu dem Smart, von dem ich gerade rede, dem neuen, das ist auch sehr ähnlich. Ne? Ja. Also das ist so...
Asiatisch.
Und das führt eben aber auch dazu, wenn das Design so nah beieinander ist und die Elektromotoren keine ernsthafte Charakteristik mehr haben. Was entscheidet denn dann noch?
Der Preis? Nur das Marketing.
Genau, Marketing und Preis.
Es wird so eine Welt um Auto rum aufgebaut. Richtig. Im Marketing.
Richtig.
Und dann sollst du das Gefühl haben, diese Welt mitzuerleben. Das so ist alles.
Ja. Das ist es.
Und jetzt mal nochmal, ob man den mag oder nicht, ist hier dahingestellt. Gutes Design ist auch der Twingo. Weil der Twingo, der hinter uns hier steht, ist 30 Jahre alt.
Genau.
Und sieht verdammt nochmal nicht so aus.
Ja.
Du kommst da nicht drauf. Ja. Und manchmal gibt es auch Autos, die altern gut, wo man erst so denkt, ich weiß nicht. Und dann werden die 4, 5, 6 Jahre gebaut und plötzlich sagst du, irgendwie ist das ja aber geil. Ne? Mhm. Irgendwie ist der echt gut.
Mhm. Ne? Wie witzig, dass man das jetzt teilweise entdeckt, weil wo immer mehr Menschen zum Beispiel auch draufgehen, ich habe es ja neulich, oder was heißt neulich, ich habe es schon öfter mal im Podcast erwähnt, mir geht das beispielsweise bei Mercedes eben mit den Baureihen aus den End-90ern jetzt mittlerweile so, dass ich mir einen richtig guten 210er richtig gerne ansehe. Und es gibt sie nur so selten, weil sie einfach leider von der Blechqualität her schlecht waren. Ja. Aber das ist aber auch nur die Blechqualität. Alles andere, wenn du dir anguckst, wie... die Technik und auch die Knöpfe und so im Innenraum und die Materialien, die altern gar nicht. Ja? Also das Einzige, bleicht vielleicht mal ein bisschen das Holz aus, aber ansonsten, das ist alles wirklich bulletproof. Diese Autos wären richtig, richtig coole Autos, wenn sie nicht so kritisch im Blech wären. Und das Design kommt auch erst heute wieder so raus, weil man merkt, es waren ja damals auch klassische Elemente verbunden mit moderneren Elementen. Und was mir besonders gut gefällt, und deshalb habe ich die 90er gestern noch so ein bisschen Revue passieren lassen, ist tatsächlich auch so ein bisschen dieses Farbfeld. Dieses Thema Lila zum Beispiel. Ja? Jeder Hersteller hatte ein Lila. Mercedes hatte Violan, BMW hatte Techno-Violett oder Daytona-Violett. Alle hatten diese Töne, diese Farbtöne, die du jetzt vielleicht so ein bisschen, bei Porsche findest du sie wieder, ne? Da gibt es ja auch so ein Lila, ja, nochmal als Knall. Aber es gab richtig coole Sachen in den 90ern und die jetzt mal wieder auszukramen und mal zu gucken, ob da was auftaucht, ist super schwierig. Also das, wie schon gesagt, es ist alles ja kein Geheimtipp. Geheimtipps sind Autos und da braucht man einen richtig langen Atem, die eigentlich noch viel später, nämlich aus den Anfang der 2000er sind. So wie eben so ein Bentley Continental Coupé, so ein Auto, 20 Jahre alt, in einem mega Zustand. Aber find das mal, die sind ja alle nicht in Deutschland geblieben. Die sind ja alle dann.
Nee, das Problem bei dem Auto ist aber, ich habe mich da mal mit beschäftigt, mhm, weil ich es auch gut finde. Mhm. Und ich habe mal ganz kurzfristig gezuckt, ob ich mir nicht mal einen kaufe gebraucht. Mhm.
So. Ich auch.
Und du kriegst die,
erzähl ich dir gleich warum,
für, ja, 30.000, 35.000 Euro.
Korrekt.
Kannst du einen relativ guten kaufen, ja, scheinbar guten kaufen. Ja. Ey, aber die Unterhalts- und Teilekosten sind dermaßen pervers, bin ich raus.
Ja.
Bin ich vollkommen raus.
Also
das ist so absurd, wenn da was kaputt geht, was zu bezahlen ist. Und da habe ich gesagt, nee, Leute, das meine ich mit.
Ja, wir haben damals mal einen in Zahlung genommen und da hatte ich auch überlegt, ob ich von unserer Gebrauchtwagenabteilung den abkaufe. Damals noch, als ich in Hamburg noch war, und zwar muss so 6, 7 Jahre her sein, vielleicht 8. Das war nämlich auch ein Continental Coupé. Heißt du, ne? Continental Coupé, ja. Und der war in British Racing Green Uni lackiert.
Geil.
Und der war wirklich geil. Und kannst dir ja vorstellen, geil,
der war ich immer gesagt,
komplett creme beige. So.
Nee, der, weißt du wie?
Mega.
Ich hätte ihn cool gefunden, grün, komplett dunkelgrün, ja, mit dunkel, ich weiß ja gar nicht, ob es das gab, alles komplett grün, auch mit grünen Felgen.
Ja. Ja, was es bei denen ja auch häufig gab, waren solche Kombinationen wie beiges Leder, aber grüne Teppiche und solche,
ja,
Sachen.
Ja,
ne?
Ja,
und das ist mega cool. Also ich habe das Auto gesehen damals und habe gedacht, oh, und der war aus erster Hand. Ein guter Kunde, gut gepflegtes Auto, perfekt gewartet und eben British Racing Green. Und ich bin ja eh immer so ein Dunkelgrün-Fan gewesen. Der hat mich richtig, richtig angemacht. Und da habe ich aber gedacht, okay, ist aber schon irgendwie, das ist auch so ein sehr dekadenter Auftritt. So, das ist schon.
Ja, musst ja nicht überall damit hinfahren, musst ja nicht hier mitkriegen. Du, ist genauso wie ich war bei einem Kunden in der Garage und haben uns ein paar Sachen unterhalten und dann gucke ich so, dann hat er da so ein McLaren stehen. Ich sage, seit wann hast du denn McLaren? Und sagt er, hat er schon länger, fährt er nur ganz selten mit, in der Stadt schon gar nicht, muss keiner sehen, dass ich es habe, längere Strecken oder schon mal übers Land. So, kann man ja dezent behandeln.
Ja, ja, ich stelle mir dann immer die Frage, ob ich irgendwie hier so mit keine Ahnung, mit Trucker-Cap, ob ich dann in so ein Auto reinpasse und dann sage ich so, richtig geil nicht. Dann bin ich ganz gut aufgehoben in der neuen Corvette.
Kannst du mal das Cap abnehmen? Kannst du ohne Cap fahren?
Ja, klar, kann ich. Ja, stimmt. Kann ich mir mal so eine englische Kordmütze aufsetzen.
Ja, oder kaufst du dir mal eine Perücke mit einer anderen Friese.
Gute Idee. Ja. Das könnte ich jetzt tun. Es ist nämlich noch früh, also es ist 3:15.
Nicht der schöne Klaus, sondern der schöne Frank. Im Bentley.
Der schöne Klaus und der schöne Frank, ja. Guckst du, du hast das durchgeguckt?
Ich hab's durchgeguckt, ja.
Und?
Ja, ist sehr, wie soll ich sagen, also man hat das Gefühl, dass es realistisch sein könnte. Ist ja auch viel Fiktion drin. Mhm. Es hat nichts Glamouröses und zeigt auch in einem gewissen Grad das Elend von der Geschichte.
Ja, genau. Also das ist aber auch, das wiederum finde ich sehr, sehr gut.
Ist ja auch so, weil jetzt.
Das hat nämlich, sorry, also man darf das nicht glorifizieren und so richtig cool finden.
Nee, es liegt auch ganz nah beieinander. Auch in dem Film merkst du das. Auf einmal haben die so viel Geld, haben die einen Schrank im Badezimmer, das ist einfach voll mit Geld, einfach nur Kartons mit 100 D-Mark-Scheinen.
Ja.
Die wissen gar nicht, wohin mit der ganzen Kohle. Ja. Und dann passieren 2, 3 verschiedene Dinge und schon ist alles weg und man hat gar nichts mehr.
Ja.
Und das siehst du auch heute, diese Person ist ja angelegt an diesen schönen Klaus, an die Person schöner Klaus,
ja,
der früher hier im schwarzen Lamborghini mit Rainbow mit lackiert durch die Gegend von. Mhm. Und der lebt ja immer noch hier in Hamburg und lebt von der Stütze.
Ja, wie die meisten, wie die meisten anderen auch.
Nein, aber du siehst ja dieses, es ist ja nichts übrig geblieben von der ganzen Geschichte. Und also die Serie ist ein interessanter Einblick in das Leben auch aus der damaligen Zeit. Es ist sehr schön, sehr authentisch gemacht. Da ist nichts geschminkt, heißt auch, manche Protagonistinnen sind auch nicht geschminkt. Und es ist, wie soll ich das sagen? Also, es ist zu Recht, das wird ja so ein bisschen gehypt, die Serie, weil die so original ist und das aber auch zu Recht irgendwie, weil die zeigt ungeschminkt das Leben, auf Deutsch gesagt.
Ja.
Ja. Kann ich empfehlen.
Ja. Ich, für mich sind ein paar Dinge leider ein bisschen zu überzogen. Also überzogen in der, nicht in der Darstellung, weil ich bin bei dir. Ich glaube, das zeigt tatsächlich realistisch, wie das damals war. Ich hatte damals mal tatsächlich als Kunden einen relativ bekannten Polizisten, der zur damaligen Zeit genau mit denen zu tun hatte, der übrigens auch in der, ich sag mal, anderen Serie, die es jetzt gab, die FD65, in der ARD-Mediathek, die ist grandios, ja, über den Kiez, die ist aber mehr in der Doku-Art. Und der war damals, das war nämlich ganz interessant, weil ich kann mich noch daran erinnern, wie einer der Protagonisten der, jetzt muss ich lügen, der Nutella-Gang, genau, bei uns in den Laden kam, Mitte der 2000er. Und ich weiß nicht, ob ich sogar sagte, oh Mensch, guck mal, da ist so und so. Und er saß gerade bei mir am Schreibtisch und sagte, dass er es überhaupt nicht gut finden würde, dass diese Menschen heutzutage gehypt werden. Ich will jetzt keinen Namen nennen, den kennt jeder, der mit der dunklen Sonnenbrille, ja, der ein paar Mal angeschossen wurde, dass die so gehypt werden, so als Kultfigur dargestellt werden. Das sind, er hat gesagt, das sind brutale Gangster, die nicht gut mit Menschen umgegangen sind.
Die haben Frauen ausgebeutet und geschlagen.
Genauso ist es.
Genauso
ist es. Das hat die maßlos geärgert, diese Glorifizierung.
Genau. Durch das Ausbeuten von Frauen und das Schlagen von Frauen haben die Geld gehabt. Sonst wegen nichts.
Ist
so. Nicht, weil die gearbeitet haben.
Ist so. Ne? Ja, genau.
Anderes Thema.
Da lassen wir euch heute aber hier nachdenklich zurück.
Ja, ist ja so.
Ja. Ne? Prima. Also.
Ist nicht alles Gold, was glänzt.
Da schon.
Da schon. Ne?
Ja.
Frank, ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Ich bin bis morgen noch Strohwitwer.
Oh. Genieß deinen letzten Abend. Bestell dir doch mal eine Pizza, machst du nicht, ne?
Ich gehe heute Abend essen.
Ja, hab ich mir gedacht. Viel Spaß dabei, machst du auch richtig.
Bis bald.
Bis bald. Ciao, ciao. Tschüss.
Liebe Hörer, um unsere Gratis-Aufkleber zu bestellen, schreibt mir gerne eine E-Mail an frank@2aus11.de. Falls ihr Wünsche, Fragen oder Anmerkungen habt, genau dort sind sie gut aufgehoben. Ansonsten schreibt mir auch gerne über den Messenger von Facebook oder Instagram. Hinterlasst uns gerne eine Bewertung bei Google oder bei Facebook. Und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal. Also bis dahin, macht's gut.